dal ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, wunderschönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Thomas Rettig und das Intro, was natürlich Spanisch war und wenn Ihnen das etwas Spanisch vorkommt, dann seid ihr hier bei mir genau richtig, weil wir bringen nämlich Licht ins Dunkel. Und Licht ins Dunkel bringen in dieser trüben, grauen Jahreszeit ist ja immer schön. Wenn man in Deutschland ist oder in Mitteleuropa, natürlich ja dieses Grau in Grau. Deswegen, um nicht in die Klinik zu müssen, entfliehe ich ja so jetzt das fünfte Jahr schon, ich bin jetzt das fünfte Jahr auch nicht in der Klinik, dem Ganzen und verweile hier auf der kanarischen Insel La Gomera. Und natürlich finde ich hier auch immer wieder ganz, ganz tolle Menschen, die natürlich auch ihre Auszeit suchen, die hier diesen vulkanischen Space für sich erkannt haben, diese Naturgewalten, um sich einfach wieder zu Orten, zu Erden. Das kann man natürlich auch an Kraftorten in Deutschland machen. Wir hatten ja letztens mal die Sendung mit dem sagenhaften Harz. Da gibt es auch wundervolle Kraftorte, die gibt es in ganz Deutschland. Und ja, wer das schlechte Wetter mag, sollte vielleicht sich eine Tageslampe besorgen und diese Kraftorte in Deutschland. Ja, ich habe für mich entschieden, ich bin gerne hier. Und ja, hab wieder einen wundervollen Gast gefunden und der heute bei mir hier im wunderschönen Meerstudio. Wir sind hier ja in Studio Nixe 1 und bei mir zu Gast ist Patricia Noll. Herzlich willkommen, Patricia.
Hallo, Thomas.
Ja. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Schön, dass du zugesagt hast für dieses Interview. Und wir haben uns ja irgendwie mal bei Facebook irgendwie gefunden. Und im letzten Jahr auch das erste Mal in live hier getroffen, hinten im Playa. Und ich glaube, so der eine oder andere guckt immer mal so, was der andere so macht. Und das hat mich natürlich deine Facebook-Seite inspiriert. Du als Mensch und an den Dingen, diese vielen Dinge, die du ja dort stehen hast in deiner Vita. Und wir haben dann, ich hatte dich dann gefragt, ob du bereit bist für ein Interview, weil du scheinst ja da auch so ein Profi zu sein. Du warst ja lange beim ZDF, beim WDR, glaube ich, ne? Oder?
Ich war beim ZDF, ich war bei RTL Radio, ich war beim SWR, ich war beim SWR Fernsehen. Also ich habe die längste Zeit, obwohl jetzt wird es bald 50-50, ich habe immer gesagt, ich habe die längste Zeit beim Rundfunk und beim Fernsehen gearbeitet. Aber wenn ich danach denke, jetzt bin ich schon so alt, jetzt habe ich bald 50-50 Zeit, also so die Hälfte als Journalistin und die Hälfte dann eben als hauptsächlich erstmal Überlebende.
Ja.
Nach meiner Krebserkrankung und ich würde es jetzt mal zusammenfassen mit allem, was ich mache als Lebende, als Erforschende, als Entdeckende, was es da alles so gibt.
Mhm. Dich stört es nicht, bin sehr lichtempfindlich, wenn Nein. ich diese leicht durchlässige Brille aufhabe. Das ist keine Unhöflichkeit, das ist halt einfach nur, ich glaube, ich muss ein bisschen was ablesen. Mhm. Und wenn ich dann immer so da sitze, das ist für dich, glaube ich, auch nicht schön. Und für unsere wundervolle Kamera und Zeitfrau, die Silke, die sich bereit erklärt hat, heute hier mit ihrem wunderschönen Schmetterlingsoberteil und natürlich mit meinem Lieblingstuch, also das ist ihrs, was mich aber so inspiriert, Schildkröten. Ich hatte früher mal so einen Hund, so einen schwarzen Schäferhund, DDR-Linie, Arbeitslinie, mit Labrador drin, sehr temperamentvoll. Irgendwann haben die Leute gesagt, als er gestorben ist, ja, willst du dir nicht mal wieder einen Hund anschaffen? Sag ich, nee, ich glaube, das nächste wird eine Schildkröte. Ja, die ist viel entspannter, viel ruhiger. Aber mein Krafttier, wenn wir schon bei Tieren sind, mein Krafttier ist Nashorn. Und bei dir, hast du ein Krafttier?
Ja, also erst dachte ich so, oh, jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, ich habe einige, weil ich habe ja auch so viele Tiere um mich rum und ganz viel Kontakt und guten Kontakt zu Tieren. Im Moment begleiten mich sehr stark die Hirsche, wo ich auch immer im Wald welchen begegne. Aber eigentlich ist mein Krafttier ist der Adler.
Mhm.
Also schon immer. Der ist mein Logo für sowohl meine PR-Agentur, die ich immer noch so ein bisschen betreibe, die ist mein Logo in der Reittherapie.
Mhm.
Und der Adler taucht immer wieder auf. Also diese Perspektive einzunehmen, dann wieder ein bisschen von oben und den Überblick zu haben. Und dieses Fliegen ist mir auch ganz nahe. Also gerade hier auf Gomera. Spannend, dass du jetzt zuerst noch den Krafttier fragst. Ich habe das bisher noch nie damit in Verbindung gebracht. Ich mache hier auf Gomera ja ganz viel so Windspiele, also mit so Tüchern im Wind am Meer. Und auch das, dieses Spiel mit diesem Wind, das liegt da irgendwie drin, glaube ich, in dem Adler.
Mhm. Also ich war jetzt ja vorher noch bei einem Freund auf Teneriffa und ich habe das erste Windspiel gesehen, also diese Bambus, also das war aus Metall, diese Röhrchen, ne, was abgebunden war. Habe ich noch nie gesehen.
Wie, was abgebunden war?
Also diese Röhrchen von diesem...
Du meinst jetzt diese Klangspiele, diese
genau. Ding. Genau. Ja? Und die hatten das zusammengebunden, weil denen das nervte.
Ja. Nee, ich mache ja Windspiele ohne Klang.
Also ja, du machst die mit. Ja, das habe ich ja verstanden.
Also ich segel ohne Segelboot. Ich segel ohne Ozean. Und nein.
Also hier gibt es ja auch diese werd ja auch immer öfters gefragt, so kann man hier, also das ist ja idealer Space zum Klettern sein. Hey, das ist Naturschutzgebiet, diese.
Ja, auf Gomera, ja.
Dieser Fels hier.
Vor allem viel zu brüchig. Also ich glaube, das spricht auch für diese Insel, dass die ziemlich brüchig auch ist. Also es ist nicht nur kräftig, es ist auch, hat ganz viel Destruktives, Umwälzendes für mich auch. Und wenn ich diese Berge sehe, ich habe lang hier vorne mit meinem kleinen Sohn aus Gesundheitsgründen hier im Winter gelebt. Wir haben unglaublich viele Steinschläge mitgekriegt,
Steinlatten. Ja.
Also das sind so wirklich Urgewalten, die hier auf Gomera wirken, sowohl von diesem wilden Atlantik, der heute sehr mild ist, wenn wir hier sitzen.
Ich habe mir Bescheid gegeben wegen dem Ton, wegen dem Geräusch.
Ja. Und genauso mit diesen Steinwänden. Also wenn da dieser Berg sich umwälzt.
Aber da sind auch diese kleinen Vögelbrüten dort. Diese kleinen, ich weiß nicht, sind das Seeadler oder kleine?
Seeadler.
Nee, die sind
das
groß,
sind
ne?
Gelbschnabel-Sturmtaucher.
Nee, da gab's, ich habe so irgendwie so einen kleinen Falken oder irgend sowas den Tag gesehen.
Auch. Genau,
so ein Falken. So einen kleinen Falken habe ich den Tag gesehen. Dann bin ich gleich stehen geblieben, der hat mich angeguckt, der war auch ganz schüchtern. Ja. Das ist ja so dieses Adler, Falken. Das habe ich gestern vergessen, dir zu sagen im Vorgespräch. Mein Vater war ja auch sehr naturverbunden. Ich habe noch von ihm ein Buch. Er muss ja irgendwo gelegen haben und hat die Vögel abgemalt, so wie die so mit ausgestreckten Flügeln sind. Das ist total ein schönes kleines Buch. Wenn du so nach oben guckst und sagst, das ist der Milan, das ist der. Und eins möchte ich noch abschließend zum Adler sagen. Ich habe ja ein Tattoo auf dem Rücken. Das ist so ein Bogenschütze aus der Steinzeit. Und dann sage ich, warum macht er denn den dahin? Sagt er, naja, da kann man ja später hier hinten mal noch so einen Adler hinmachen, der den abschießt. Dann gucke ich den so an und sage, jetzt wirst du mir aber unsympathisch, man schießt doch keinen Adler ab. Ja,
also. Ich glaube, es hat nie jemand, der naturverbunden wäre, der hat Adler gejagt und Adler abgeschossen.
Ja, es ist doch so schön.
Genau.
Und ab und zu beim Tanzen mache ich das so, dass, wenn die Musik passt, dass ich mich in einen Adler verwandle und einfach so mit der Musik mich treiben lasse. Es muss wunderschön, ein Adler zu sein.
Ja, Fliegen, also tatsächlich hatte ich so ein Bild, weil du das jetzt gerade sagst, wenn man da einfach so hingleitet. Ich hatte ein Bild, das ist jetzt genau 20 Jahre her, dass ich fast ein Jahr lang in der Klinik war mit einer Krebserkrankung und einer Hochdosis Chemotherapie und mich ganz intensiv mit diesem Thema Sterben auseinandersetzen musste.
Ja.
Und aber auch freiwillig wollte. Das war, können wir nachher nochmal drauf zurückkommen, mein großes Glück, dass ich mich, finde ich, gleich dem Knackpunkt oder der größten Angst zugewandt habe. Und mit diesem Fliegen, ich hatte dieses Gefühl, ich war dann irgendwann auf so einem langweiligen Flur zur Darmspiegelung, klingt nicht sexy, und saß da und da waren lauter Bilder von Galapagos-Schildkröten, das ist halt dein Kraft hier. Lauter Galapagos-Bilder, sehr wahrscheinlich war der Oberarzt oder Chefarzt irgendwann vor kurzem auf Galapagos. Und dann saß ich da und dachte dann wieder, das war gerade so ein bisschen kritisch alles, dann dachte ich, oh, das ist super. Wenn ich sterbe, das mache ich als erstes. Ich fliege dann nach Galapagos. Ja, und es war so ein Gefühl, da schwebe ich dann so hin. Und das hat mich ein bisschen belustigt und dann wieder aufgeheitert. Und ich habe da so ziemlich einen humorvollen Zugang dann gekriegt. Also da so ein bisschen glucksend zu sitzen und sagen, hey, wenn ich sterbe, fliege ich nach Galapagos und es kostet mich nicht mal was, außer das Leben natürlich. aber dann fliege ich nach Galapagos, dann gucke ich mal, oder was dann passiert. Ich bin einfach neugierig. Klingt schräg, ich weiß.
Ich frage jetzt nochmal nach, weil da wird jetzt vielleicht der eine oder andere vom Radio, vom Fernseher sitzen und sagen, was hat die jetzt gesagt? Ja, sie war mit einer Krebsdiagnose im Krankenhaus auf dem Weg zum Spiegeln irgendwas. Ja. Und du sahst diese Schildkröten, hast gedacht, wenn ich jetzt sterbe, weil... Das ist ja auch immer noch so ein Ding, die Menschen machen immer, oh, jetzt ist der gestorben. Ja, wir wissen alle, dass wir irgendwann sterben, wenn wir auf diese Welt kommen. Und du hast dir gedacht, ja gut, wenn es dann so ist, so habe ich das verstanden, dann möchte ich, wenn ich über die Regenbogenbrücke gehe, steht mein Flugzeug bereit und es geht danach zu den Galapagos-Inseln, weil du möchtest dir das dann im Himmel auch schön machen.
Ja, im Himmel oder irgendwo. Wir wissen ja alle nicht so genau.
Wo wir hinkommen, ne?
Keine Garantie. Und das ganz Wichtige damals war einfach nur, die Neugier zu haben oder die Neugier zu entwickeln. Die muss man ja nicht gleich haben, weil erstmal macht es Angst. Es ist auch ein Thema, das wir immer wegschieben.
Ja.
Und es ist so immer die größte Angst im Hintergrund. Aber die Neugier zu haben, ach, jetzt mache ich mich mal schlau und jetzt gucke ich mal und forsche ein bisschen nach. Wie könnte es denn sein? Und es reicht ja, ich muss ja gar nicht die Schlauste der Erde werden und sagen, oh, ich kann euch sagen, wie es wird, das kann ich nämlich auch nicht, kann keiner. Aber dieses kleine Quäntchen und die Gedanken zu haben, oh, so könnte es sein.
Ja.
Und so war es eben auch ein Könnte, naja, vielleicht kann ich ja nach Galapagos, ich weiß es nicht. Aber die Neugier zu haben, sagen, ja, vielleicht ist es so. Und wenn die Angst weggeht, also die Angst vor der Angst, das kennt auch jeder, der mit Depressionen zu kämpfen hat, oder mit Panikattacken oder. Vieles tritt dann zusammen mit einer Krebserkrankung auf, weil es einfach ein Trauma bedeutet.
Ja.
Die Diagnose, die Behandlung, vielleicht ja auch, warum ich überhaupt Krebs entwickle. Und da diese Neugier zu entwickeln, so, ah ja, so könnte. Und die Angst anzuschauen, und dann zu beleuchten und mit ihr umzugehen. Und wenn ich die dann verliere, dann habe ich so langsam die Möglichkeit, auch wieder ein bisschen ins Leben zu kommen. Zurück ins Leben.
Jetzt bin ich selber gerade darauf gestoßen, dass ich einen Denkfehler hatte. Ich bin jetzt davon ausgegangen, du bist jetzt da in dieser Klinik mit der Diagnose auf dem Weg zum Spiegel und hast dir überlegt, wenn ich dann nicht mehr bin, will ich dahin. Aber vielleicht ist es auch eher so eine Umprogrammierung. Da will ich noch hin, ich kann gar nicht sterben, noch nicht.
Nee, war es gar nicht.
War es nicht?
Nein. Nee, ich war damals schon dann auf diesem Weg, den habe ich auch sehr genossen.
Das klingt jetzt
Das ist total schräg, das muss man so zurechtdrücken. Also jemand, der mich nicht kennt, der denkt ja, ey, die spinnt doch. Also zu sagen, ich habe das echt genossen. Ich war auf einem Weg.
Aber
damals schon von diesem kompletten Loslassen, eben nicht zu denken, oh, ich darf jetzt noch nicht sterben, ich muss auf Galapagos, sondern erstmal alles loszulassen. Und das Schöne daran ist ja zu sagen,
ich muss jetzt nicht irgendwie noch zwanghaft hier auf dieser Erde bleiben und dann irgendwie 3 Flüge buchen und dahin fliegen und gucken, wie ich das Geld dazu herkriege. Das Schöne dran war ja zu sagen, ach ja, wer weiß, vielleicht geht es ja, gehe ich dann mal nach Galapagos. Also es wurde leicht. Es wurde nicht verplant und es wurde auch nicht, und jetzt kommen wir genau schon in das Ding, dass du eben nicht mehr in die Zukunft denkst, oh, da mache ich
ja,
das.
Ja, ja.
Oh, damals war es aber blöd. Oh, dann muss ich noch das, sondern es war ein Zustand, der fing vor 20 Jahren bei mir an und ich bin noch lange nicht fertig. Also üben kann man da tatsächlich sein Leben lang, egal wie lang es dauert, von Hingabe. Also dieses, ja, jetzt gucken wir, wie es wird.
Ja, und das muss ja auch nicht, das ist deine Strategie gewesen, die du für dich entwickelt hast. Ja, und wir geben ja hier in dieser Sendung auch immer nur, man kann ja Menschen nicht irgendwas vorschreiben. Ich habe das der Silke vorhin erklärt, nimm 10 Menschen, die eine Depression haben. Das sicherlich ist das Einfachste, den allen Antidepressiva zu geben, ein Spektrum, ein Breitspektrum, und alle sind erstmal gleichgeschaltet. Ja? Aber das will man ja nicht. Also wenn man leben will, also deswegen habe ich ja auch die Sendung Individuum, irgendwann ist mir das nachts eingefallen, die Fernsehsendung Individuum zu nennen, weil, also ich möchte schon ein Individuum sein, ja, und ich habe dann irgendwann die Tabletten auch abgesetzt und habe gesagt, nein, ich möchte dieses Deckel nicht. Und jeder hat das Recht, meines Erachtens, auch, sage ich jetzt mal, auszuprobieren, zu gucken, was tut mir gut. Das war deine Strategie. Die kann bei mir helfen, aber auch nicht. Aber irgendwer sagt sich, es ist eigentlich vielleicht doch gar nicht so schlecht, so eine Strategie zu entwickeln. Ja, oder vielleicht wandle ich die für mich ein bisschen ab. Und das ist ja das Schöne, dass man, und manche denken ja auch, ja, die denken vielleicht so, wie du es getan hast und sagen, wenn ich das jetzt mache, denken alle, ich spinne. Ja, mein Gott.
Oh, das ist das ganz Schöne daran.
Ja.
Also ich betreue jetzt auch, nachdem ich gesund, was heißt gesund geworden, ich habe noch lange immer gesagt, ich habe Krebs, weil ich den noch brauchte, klingt auch wieder schräg, ich brauchte den, dass er auf mich aufpasst.
Ja.
Also ich war jemand, der vorher ganz schlecht auf sich aufpassen konnte, weil ich immer so super energetisch war. Und wir haben im Vorgespräch auch gesagt, ach ja, wenn dich jemand trifft und fragt, und wie geht's dir, sagst du ganz spontan, ah, mir geht's gut, ah, mir geht's gut, ah, mir geht's gut. Und ich habe das lang selber geglaubt. Ich habe ganz lang selber geglaubt, mir geht's gut. Und habe dann, als ich krank war damals, ein Tagebuch von mir gefunden. Ich habe immer so kleine Notizbücher, habe ich schon immer dabei und schreibe da Dinge rein. Und bin da wirklich zu Tode erschrocken, aus dem Rückblick, wie depressiv ich klang. Also eigentlich klang ich zu dem Zeitpunkt, als ich das geschrieben habe, das war so ein halbes Jahr vor meiner Erkrankung. Wenn ich es gelesen habe, habe ich gedacht, das klingt so düster, so traurig, also tief traurig, eigentlich wie jemand, der kurz vor einem Suizid steht, also der wirklich keinen Lebenswillen mehr hat.
War das so, wenn ich kurz zwischen...
ich habe das im Nachhinein bemerkt, aber ich war eben jemand, so wie es halt 98% oder 99% machen, die immer drüber weggehüpft sind und ja, mir geht's gut, ach, ich schaff's, ach, mir geht's gut.
Ja.
Aber unten drunter, in der Schicht drunter, war ich wirklich so müde, so leer, so frustriert, so traurig, wirklich zutiefst traurig, dass ich heute und aber auch schon kurz nach meiner Diagnose, als ich das realisiert habe, überzeugt war, ich habe jetzt diese körperliche Erkrankung, weil ich nicht auf meine Seele gehört habe.
Ja.
Ich habe immer diese Traurigkeit weggedrückt. Ich bin so ein ganz hochenergetischer Mensch, so ein Hansdampf in allen Gassen. Ich habe das immer weggedrückt und drunter war ich zutiefst traurig. Und ich habe wirklich von Anfang an, und ich hatte da auch gar kein Schuldempfinden dabei, ich habe mich da immer mit den Psychoonkologen der Klinik echt gestritten fast, weil ich gesagt habe, hey Leute, ich weiß, warum ich das habe. Und dann haben die Psychologen dort immer gesagt, oh, das dürfen Sie nicht denken. Das dürfen Sie nicht denken. dann fühlen Sie sich ja schuldig. Dann sage ich, nee, ich fühle mich überhaupt nicht schuldig. Es geht hier nicht um Schuld, aber es geht um das, dass ich für mich selber Verantwortung übernehme. Ich übernehme Verantwortung dafür, dass ich jetzt feststelle, boah, ich habe da nicht hingehört, ich habe da nicht hingeschaut, ich habe das nicht ausagiert, ich habe mich selber gar nicht ernst genommen.
Ja.
Dafür übernehme ich Verantwortung. Mhm. Weil sonst wäre ich ja nur dem Zufall ausgeliefert. Ich habe durch Zufall Krebs gekriegt und sehr wahrscheinlich kann ich nur durch Zufall wieder gesund werden und das war mir zu wenig.
Ja.
Und ich wollte auch nicht gesund gemacht werden von den Ärzten, also so nach dem Motto, okay, ich gebe alle Verantwortung ab, macht mich mal gesund. Das war für mich nicht mein Weg. Das ist ungefähr vielleicht wie auch die Entscheidung, nehme ich Psychopharmaka, ich kann das vielleicht mal im Notfall.
Akutfall, tun. Ja.
Ja, im absoluten Akutfall und dann wieder die Eigenverantwortung übernehmen, wenn ich das möchte. Auch das setzt eine Entscheidung voraus. Und diese Entscheidungen muss man erstmal üben. Da kommen wir nachher aber übrigens nochmal zu dem, doch, ich glaube schon, dass es einen universellen Weg gibt und dass es manchmal etwas gibt, woran man ganz wenig denkt. Da kommen wir nachher auf die Polyvagaltherapie und Theorie. Wie man auch manchmal jemanden aus einer Depression erst rauskitzeln muss. Überrot,
dann können wir weil mir ist es jetzt aufgefallen, dass du das jetzt schon das zweite Mal gesagt hast und wir ja doch gestern ein sehr, sehr spannendes, interessantes, intensives Gespräch hatten. Und jetzt nach dieser Zeit sehe ich schon, wenn wir so weitermachen, brauchen wir noch eine zweite Sendung, weil es jetzt nicht schlimm wäre. Nee. Ja,
Also das ist natürlich vielleicht auch was ganz Praktisches, was jetzt nicht bloß jemandem hilft, wobei man kann das ja übertragen aus einer Krebskrise ist eigentlich, ich möchte es mal so sagen, ist gar nichts anderes als eine Depressionskrise. Also, es ist eine Krise.
Es ist eine Krise,
ja. Es ist eine Krise, fertig. Und ich möchte auch immer ein bisschen dem Krebs dieses Tabu nehmen, ja, so, oh, jetzt ist aber ganz schlimm, oh, da sprechen wir aber gar nicht, oh, um Gottes Willen, jetzt muss ich sterben. Es ist eine Krise, es ist kein Schnupfen, es ist ernst,
es ist wirklich ernst,
jetzt geht's um was, also jetzt geht's ein bisschen um die Wurst, ja, also guck mal, willst du leben oder willst du nicht leben? Das war die Frage, die sie mir stellte, willst du leben oder willst du nicht leben? Dann gibt's 90%, die sagen, ja klar will ich leben, die machen aber weiter ihren Stiefel, die rauchen weiterhin, die verhalten sich destruktiv, die sorgen nicht für sich. Die stehen mit einem Chemobeutel auf dem Klinikbalkon und rauchen eine. Ja, da läuft das Gift in die Adern und da knalle mir irgendwie noch einen Rauch mit 600 karzinogenen Stoffen rein und sagen, ja, ich will leben, natürlich will ich leben. Ich lebe in vollen Zügen, deshalb rauche ich ja auch jetzt. Ich sage, hä? Ja. Aber gut.
Ich finde das schon wichtig.
Also
weil,
das fand ich immer schräg, weil mich hat's tatsächlich, das war, glaube ich, der Unterschied. Ich habe mich mit dem Sterben beschäftigt und ich habe gerade in mein Buch reingeguckt vorher und da stehen ja echt schlaue Sachen drin. Alle zwei Jahre lese ich mal wieder drin. Da steht zum Beispiel über das Sterben nachdenken, frei werden fürs Leben.
Okay.
Ja, das haben wir ja jetzt gerade vorhin gehabt, so diese Gedanken daran, die mich wirklich auf die Knie gehen, das lässt mich auf die Knie gehen und das ist in Ordnung. Mhm. Und ich gehe da durch wie durch so einen Geburtskanal, da wühle ich mich durch und erst wenn ich sage immer mal ganz salopp, das klingt auch wieder schräg, wenn ich weiß, wie ich sterben will, also mit welcher Haltung, mit welchem Gefühl, mit welchem, dann weiß ich, wie ich leben will. Das ist ganz existenziell. Weil das ist so ernst, dieses Thema. Und ich habe aber gemerkt, wenn ich in diesem Bett liege, und das ist jetzt ein bisschen analog zu jemand, der auch eine schwere Depression hat. Krebs und Depression taucht wirklich oft zusammen dann auf. Aber ich konnte ja körperlich nicht mehr aufstehen. Ich konnte mich körperlich, war ich zum Teil so schwach, dass ich mich gar nicht mehr bewegen konnte. Also nicht mal mehr eine Hand heben. Ich lag in diesem Bett, ich kam weder aufs Klo, noch konnte ich selber essen, trinken. Und ich habe aber darin erfahren, weil das Einzige, was ich im Übermaß hatte in dieser Klinik, war
Zeit.
24 Stunden am Tag. Und ich konnte, ich habe es geschafft, das genießen zu lernen, ich konnte nicht mehr weglaufen.
Ja, das ist...
Und ich hing da drin und ich dachte, darf man das bei dir sagen? Scheiße!
Darfst du sagen?
Scheiße! Ich kann nicht mehr weglaufen! Also meine übliche Reaktion war, wenn was mir zu schwer wurde oder zu anstrengend, dann habe ich nochmal 20 Kilo auf meine Schultern draufgepackt und konnte dann sagen, hey, guck mal, war doch ganz easy damals. Mhm. Und jetzt konnte ich nicht mehr weglaufen. Ich konnte auch nicht mehr Sport machen wie eine Irre. Ich konnte schlichtweg gar nichts mehr. Also wie eine Depression hoch 10. Vielleicht hatte ich noch das Glück dann aber, dass ich die Tür aufbekommen habe, dass ich realisiert habe, hey, selbst wenn ich jetzt wirklich in dieser größten Scheiße liege, manchmal buchstäblich, weil ich konnte gar nicht mehr alleine aufs Klo, das muss man sich als normaler Mensch, kann man sich das nicht vorstellen. Das war so eine der größten Hürden, dass du gar nichts mehr kannst. Und dann merkst du, ey, ich kann geistig, wenn ich da liege, kann ich meine Tür aufmachen und ich kann alles machen mit meinem Geist. Mhm. Ich kann nach Galapagos fliegen, ich kann mir Dinge vorstellen. Ich habe mir zum Beispiel dann wirklich immer vorgestellt, wie will ich sterben?
Mhm. Und wie willst du sterben?
Naja, jetzt gerade im Moment weiß ich es nicht, weil es gar nicht so das Thema ist. Aber damals hatte ich ein ganz konkretes Bild. Ich habe dann gedacht so, ey, ich liege nicht einfach hier in diesem Bett und mir spült dann alles an. Nein, ich lauf im Geist und ich habe ja immer gemerkt, das ging. Ich konnte also im Geist überall hin. Ich laufe hoch auf den Watzmann, also ich liebe die Berg des Gartner Alpen. Mhm. Ich laufe hoch auf den Watzmann, wenn Schnee liegt. Und dann schaffe ich es gerade bis nach oben in dieses Schneefeld mit der letzten Kraft. Und da setze ich mich hin in diesen Schnee und dann erfriere ich.
Das war dein Traum?
Das war meine Vorstellung von einem für mich erfüllten, schon auch noch ein bisschen, im Geist kannst du ja alles machen, von so ein bisschen einem heroischen, selbstbestimmten, und jetzt wird es von einem selbstbestimmten Tod. Ich kam da drauf, weil ich mich ganz viel in dieser Zeit beschäftigt habe mit den Medikamenten, die ich bekomme.
Ja.
Ich habe da dahinter geguckt, wo liegt denn der Ursprung von meinen Chemomedikamenten, und das sind ja alles Gifte, also Zellgifte, und es haben ganz viele noch einen pflanzlichen Ursprung. Und ein Medikament war ein Abkömmling, inzwischen natürlich synthetisch hergestellt, vom American Mandrake, der Devil's Apple, der Teufelsapfel.
Mhm.
Blüht wunderschön vanillegelb. Daraus hat sich dann meine Farbvisualisierungstechnik nachher abgeleitet.
Ah ja, die heute.
Und, genau, und das haben damals diesen Devil's Apple, den haben zum Beispiel nordamerikanische Natives, Indianer, darf man nicht mehr sagen, egal, Indianerhäuptlinge haben diesen Devil's Apple genommen, wenn sie bestimmt haben, jetzt will ich sterben, und haben also dieses Medikament, das ich als Chemo gekriegt habe, mitgenommen, sind wirklich auf den Berg gegangen, haben sich da hingesetzt, ganz selbstbestimmt mit ihren Ahnen sich verbunden, haben diesen Devil's Apple genommen und sind dann eben gestorben.
Keine Angst mehr.
Keine Angst mehr, nichts. Das war ein völlig normaler Vorgang.
Ja.
Das war natürlich schon ein Weg, den hauptsächlich Häuptlinge, also schon sehr selbstermächtigt sind, und bei mir geht es viel um Selbstermächtigung.
Ja.
Und es war auf jeden Fall immer, daher kam natürlich diese Beschäftigung, wow, so haben die das gemacht. Ich möchte auch selbstbestimmt das irgendwie so erleben. Und jetzt muss ich mich aber gar nicht dafür irgendwie vergiften. Das hat man ja schon von außen mit mir gemacht. Nein, aber einfach im Geiste, es reicht meine Geisteshaltung, welche Geisteshaltung ich dazu einnehme. Es ist völlig unwesentlich, was um dich rum passiert.
Also das muss ja man kennt das vielleicht noch, vielleicht der eine oder andere. Also ich habe das bei meiner Oma mal erlebt und auch bei meiner Uroma. Da sind vorher auch Dinge passiert. Ich glaube, ich glaube, das lag früher in einem drin. Es liegt, glaube ich, heute in uns auch noch drin. Es ist nur mit Manipulation verschüttet. Ja, also,
wenn du 5 Stunden in Facebook hängst und dann noch 3 Spiele auf dem Handy machst und dann noch Nachrichten guckst und so, dann hast du da keinen Zugang mehr dazu. Das war mein großes Grund war, ich lag in diesem Bett und habe nichts mehr davon gehabt. Ich habe Musik gehabt, die war für mich ganz wichtig. Ich habe meinen Übungsraum gehabt, verschiedene Dinge auszuprobieren. Und ich habe mich da wirklich auch einfach hingegeben. Übrigens zu diesem Devil's Apple, um das wieder auch noch eine humoristische Seite zu haben. Die ist sehr lebenszugewandt, in die kam ich immer wieder rein, weil sich sehr klar gezeigt hat, über dieses Sterben nachzudenken, hat in mir einen unbändigen Lebenswillen entfacht. Und zwar echtes Leben, also nicht irgendwie, ich möchte noch nach Galapagos, sondern irgendwie so im Kern drin. Und wieder ein bisschen humoristisch betrachtet, wenn ich dieses Medikament bekam aus dem Teufelsapfel, in geringerer Dosierung nahmen das die Indianer zum Entwurmen. Also nicht zum rituellen Tod, sondern zum, wenn du Würmer hattest, hast du das genommen in einer geringeren Dosis. Und jedes Mal, wenn ich dann den Chemobeutel mit denen kriegt habe, habe ich gedacht, ja, Würmer habe ich jetzt zumindest keine mehr. Ja. Also so, und dann war es schon wieder irgendwie auch, ja, nimm es ganz so schlimm.
Das zeigt aber auch immer, das zeigt jetzt wieder, dass viele Menschen mit Halbwissen oder mit gar keinem Wissen glänzen. Und wenn man wirklich sich mal über Dinge informiert, genau bis ins Tiefste, egal was es ist, dann hat man sich auch mal mit Dingen beschäftigt, gerade so, die man vielleicht ablehnt, ja, sondern dass man einfach sagt, okay, ich guck jetzt mal, ich belese mich jetzt mal oder schaue mir auch mal irgendwo im Internet so einen Film an, ja, so einen Aufklärungsfilm. Das finde ich sehr wichtig, als wie vorher zu sagen, nee, damit will ich nichts zu tun haben.
Ja.
Das finde ich so wichtig und auch so wertvoll, dass du das jetzt auch so rüberbringst und auch so sagst. Weil also jetzt hört jemand von diesem Teufelsapfel, ja, und sagt, da stirbst du von. Jetzt sagst du aber wieder, ja, und ich habe jetzt geguckt, ne, gelesen, in geringere Form haben die das zum Entwurm genommen. Ja, also.
Du hast jetzt keine mehr. Also was man niemandem ersparen kann, und da widerspreche ich dir fast wieder, zu sagen, klar, jeder braucht seinen individuellen Weg, aber keinem kann ich ersparen, wenn er da rauskrabbeln möchte oder es ihm unangenehm ist, egal ob in seiner Depression, egal mit seiner Krebserkrankung, egal mit seinem Parkinson, egal was er jetzt halt gerade so am Hals hat. Ich kann es keinem ersparen, eine Entscheidung wirklich zu treffen, nämlich zu sagen, ich übernehme die Verantwortung für mich und ich laufe mal ein bisschen los. Ob du losläufst, du wirst nicht hüpfen, du wirst vielleicht nur kriechen und du wirst nur kriechen können, 30 Zentimeter in der Stunde am Anfang. Aber ich kann es niemandem ersparen, selber loszulaufen und wenn es nur imaginär ist oder sich schlau zu machen.
Ja, aber mein Weg, jeder seinen Weg, deswegen widersprichst du mir. Deswegen widersprichst du ja nicht, du widersprichst ja nicht. Nee.
Nur am Platz sitzen bleiben heißt halt, ich bleib da drin.
Das meine ich auch nicht. Ich meine jetzt, jeder braucht einen individuellen Weg. Ja, also wenn er ihn losgegangen ist, dass er ihn losgehen muss, das ist klar. Ja, und auch, wie gesagt, eins meiner Lieblingssprüche ist, lieber fehlerhaft begonnen als perfekt gezögert. Ja, meine.
Und jetzt kommt's aber in der Depression. Also ich möchte fast sagen, doch, das kann ich so sagen. Ich glaube, ich habe es leichter gehabt mit meiner körperlichen Erkrankung.
Ja. Definitiv.
Weil ich kenne ja auch depressive Phasen, aber ich habe ganz viel, ganz viel Handwerkszeug, um relativ dann auch wieder loszulaufen. Und genau das ist es, wenn ich halt mal da drin hänge in dieser Blase Depression und in dieser absoluten Erstarrung, erscheint mir ja genau das unmöglich, überhaupt loszulaufen. Und jetzt kommen wir doch zu der Polyvagaltherapie, mit der ich arbeite, mit Klienten. Denn das ist unumstößlich, wenn ich in diesem untersten Kreis Erstarrung, Depression hänge.
Ja.
Also so in diesem hinteren Vagusnerv, mein autonomes Nervensystem fährt ein Muster von den Hormonen, von allem, da hänge ich echt fest.
Darf ich eine Frage stellen?
Darfst du fragen, ja?
Vielleicht nochmal für die Menschen, die jetzt uns zusehen, hören, was und wo ist der Vagusnerv?
So, die Polyvagaltherapie, ganz kurz zusammengefasst, die gibt es erst ungefähr seit 25 Jahren. Stephen Porges hat das entwickelt. Und wir kennen ja alle unser autonomes Nervensystem, das Zuständige, da kann man eigentlich wenig Zugriff drauf aktiv. Das ging bisher davon aus, es gibt einen Vagusnerv, also der für alle beruhigenden Dinge zuständig ist. Der steuert vor allem natürlich auch deinen Kreislauf, den Blutdruck und so weiter. Und es gibt den Vagusnerv, und das hat sicherlich schon mal jemand gehört, es gibt den Vagus und den Sympathikus.
Mhm.
Ja? Und der Vagusnerv war dann also immer so für diese ruhigen Funktionen wie Verdauung und so Sachen. Und wenn der ganz arg stark angeregt wird, dann wirst du auch ohnmächtig. Also da sitzt auch so ein Zentrum hier hinten in der Kehle. Wenn man den aktiviert, dann wirst du einfach ohnmächtig. Ja?
Mhm.
Also so diesen Vagusnerv. Und wir haben da keinen aktiven Einfluss drauf, erstmal über unseren Verstand jetzt.
Ja.
Und dann gibt es eben den Sympathikus, das kennt vielleicht jeder aus diesem Fight-or-Flight-Modus. Mhm. Also ich bin total aufgeregt, ich habe total viel Adrenalin. Das ist so ein bisschen meine Schwäche. Also ich tick immer in diesem Sympathikus-Modus. Ja, Galopp, 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 Galopp. Kaum zu Atem kommen, kaum in die Entspannung kommen. Und dann gibt es eben in dieser Polyvagaltherapie, also viel, es gibt drei verschiedene Bereiche, relativ neu, ist der vordere Vagusast, der sorgt, wenn der angeregt ist, dann bin ich sicher gebunden, ich fühle mich wohl, ich habe dieses ganz warme, sichere Gefühl im Bauch. Und man kann den Vagusbereich, den vorderen Vagusast inzwischen auch zuordnen, wird ja ganz viel geredet über dein Darmgehirn. Ja, es gibt Nervengeflecht im Darm, um den Darm herum. Und wenn ich in dem Vorderen bin, dann ist es nicht wie Schmetterlinge im Bauch und verliebt sein, sondern es ist so ein ganz, ganz warmes, sattes bisschen verliebt sein, so ein Sicherheitsgefühl im Bauch. Ja? Und nicht umsonst. Wir Mitteleuropäer sind da ja auch immer ein bisschen minder bemittelt, möchte ich sagen. Das haben wir in den letzten Jahrhunderten verloren. Du hast hier ein Om-Zeichen mitgebracht. Die Inder sagen Prana dazu. Das ist auch diese Lebenskraft, die sitzt so um den Nabel rum.
Gerade frisch aus Indien, von einem guten Freund Asha. Ich grüße dich, mein Lieber.
Prana, ja, die sagen Prana dazu. Yoga, ein großes Thema. Dann gibt es die Japaner, ich mache ganz viel Jaido, Samurai-Schwertkampf, die sagen Hara für diesen Bereich. Ja? Dann gibt es dann noch die Chinesen, die sagen Qi. Ja, und was sagen wir Mitteleuropäer?
Bauchschmerzen.
Nein, die sagen, das ist unser Schwerpunkt, unser biologischer Bio-Schwerpunkt. Ja? Also nur von den Gewichten gesehen, komme ja aus der Sportwissenschaft.
Ja, ja.
Biomechanik, Entschuldigung, das Wort fiel mir nicht. Ist der biomechanische Schwerpunkt. Ist tatsächlich so. Es ist dein Schwerpunkt vom Körper.
Ja.
Kommen wir nachher noch dazu, wie der Körper wirklich mit dem Geist zusammenhängt und wie du über den Körper den Geist eben und die Psyche beeinflussen oder auch heilen kannst. Und die haben also ganz tolle Namen. Wir sagen biomechanischer Schwerpunkt. Das ist aber alles das Gleiche. Es ist diese sichere Anbindung. Und das wird halt, und da lief es halt bei, sage ich mal, braucht man gar nicht so traurig sein. Ich glaube, bei 90% lief das nicht optimal, wie wir unsere sichere Bindung als Kinder gekriegt haben. Mhm. Dass wir genügend Sicherheit hatten, genügend Körperkontakt, in deinem Umfeld, genügend Hautkontakt und so weiter. Da sind wir alle, haben da unser Päckchen zu tragen. Und das Gute ist aber, du kannst diese Muster wieder ändern und das Vertrauen da rein wieder kriegen in deinen vorderen Vagusast und den trainieren. Das ist wie Sport. Also du trainierst deinen vorderen Vagusast über diese sicheren Bindungsgefühle und dann kommst du langsam in Muster, in Beziehungsmuster, in Muster zu dir selber, die dann gesünder sind und die dich nicht immer wieder entweder oben rausgehen lassen in den Sympathikus, ja, meine Schwäche, schnell, schnell, noch mehr, oder in die tiefe, tiefe Depression in diesem hinteren Vagusast, in die totale Erstarrung. Das ist wirklich der älteste Teil, die Erstarrung. Das macht ein Reptil, eine Echse, wenn die von Gefahr bedroht ist, erstarrt die und sagt, ey, guck mal, lohnt sich nicht, eh schon tot und sehr wahrscheinlich sieht mich jetzt, wenn ich mich gar nicht bewege, sieht mich der Adler nicht. Ja. Und das andere ist dann schon das Säugetier, das sagt, entweder hau ich ab wie das Pferd oder ich kämpfe wie der Säbelzahntiger. Ist aber halt alles nicht gesund. Und was gesund ist, ist aber auch nicht, das ist ein Irrtum, dass wir jetzt denken, das ist ja unsere Glücksindustrie, möchte ich sie fast nennen. Machst da noch einen Kurs und da machst du noch einen Kurs und da machst du noch irgendwas, damit du immer glücklich bist. Licht und Liebe. Hey, forget it. Es ist ein ständiger Kreislauf zwischen vorderem Vagusast, Wohlbefinden, angebunden sein, ich sag's jetzt mal profan, glücklich sein, sich geliebt fühlen, Selbstliebe, Liebe und zwischen, wow, jetzt muss ich aber, man kann auch jetzt, da kommen wir zu meinem heiligen Zorn, der für mich ein ganz wichtiges Mittel ist. Und dann zwischen dem mache ich auch manchmal oder habe ich auch so Phasen, wo ich Erstarrung jetzt erstmal zulassen kann. Das ist für mich was Neues. Mhm. Also ich bin jetzt sogar ein Erstarrungsentdecker vielleicht eher mal, weil es mir mal auch eine Pause gibt aus meinem Ferrari im ersten Gang in diesem Sympathikus. Das ist einfach meine Fehlprogrammierung. Und gesund ist einfach nur zwischen diesen drei Kreisläufen. Mhm. Also es ist so eine dreifache Endlosschlaufe. Jeder kennt ja vielleicht das Unendlichkeitszeichen.
Ja, ja.
Das ist so diese liegende Acht. Und da sind es drei. Also hier vorderer Vagusast. Dann Fight or Flight, heiliger Zorn. Und dann Erstarrung, ich kann gar nichts mehr. Und jetzt wird es langsam logisch, wo du vorher gesagt hast, dann kommen wir doch gleich dazu. Wenn ich in einer tiefen Erstarrung bin, in einer Depression, dann muss ich manchmal über diese Wut, ich muss mir das erstmal zugestehen, wütend zu sein, Ärger zu haben oder irgendwie wieder, weil dann verspult es mich aus meiner unteren Schlaufe in diesen Sympathikus und erst über den Sympathikus kriege ich Zugang. Das sind wirklich drei gestapelte Dinge zu diesem vorderen Vagusast, wo ich dann wieder hinkomme und sage, okay, alles gut. Reg dich nicht auf. Ja? Aber ich muss in diese Wut kommen. Und ich mache das wirklich. Ich arbeite als Tanztherapeutin, ich arbeite als Klangtherapeutin und ich arbeite zentral die letzten 7 Jahre mit Pferden, mit Reittherapie und tiergestützter, pferdegestützter Therapie.
Das ist ein Unterschied. Ich muss jetzt gerade so zwischendrin schmunzeln mit deinen drei. Ich war jetzt bei meinem nächsten Besuch in Bayern und wenn es da so die Brezeln so auf so Stangen ist, da sind noch so drei und die fragt, was möchten Sie denn? Würde ich sagen, ich nehme alle drei Brezeln. Ich muss mir das jetzt mal plastisch machen.
Ja, manchmal, du musst alle drei Brezeln nehmen. Also weil alle drei Brezeln gehören zum Leben. Oh, das, als Brezel habe ich es auch noch nicht gesehen auf einer Stange.
Aber ich war jetzt gerade da.
Du musst alle drei Brezeln nehmen, weil nur eine macht entweder Verstopfung, die andere macht Durchfall und die dritte Brezel macht dann eine gesunde Verdauung. Und da haben wir jetzt schön wieder das körperliche, somatische mit dem psychischen auf einer Ebene.
Ja.
Verstopfung, Durchfall, alles gut.
Ja, das ist, aber manchmal ist es ja, wir scheuen uns ja auch so, manchmal, so die Etikette sagt ja, du darfst das nicht sagen, du darfst das nicht sagen. Nee, aber man muss das manchmal wirklich auseinandernehmen, sezieren wie so ein Frosch halt, wie man das in der Schule gemacht hat, um das halt zu verstehen. Warum ist das so? Warum macht der Frosch so? Warum sitzt der da? Warum macht der Quark?
Ja? Jetzt möchte ich kurz aus der Praxis erzählen, wie ich es wirklich ganz gemein mache mit meinen, ich schaffe dann viel mit Jugendlichen, auch aus der Psychiatrie, die wirklich in einer ganz schweren Depression zum Teil sind. Und dann versuche ich also manchmal, also das Pferd holt die ja ganz, ganz oft da raus. Und wenn das dann aber nicht gelingt, also es gibt wirklich Situationen, da sind die so erstarrt in ihrer Depression, dass nichts mehr hilft. Es hilft nichts. Dann mache ich das immer so, erst dann lege ich, wenn die auch gar nichts mehr machen können. Die können das Pferd nicht mehr putzen, die können das Pferd nicht mehr streicheln, die können das Pferd, glaube ich, nicht mal mehr wahrnehmen. Und ich glaube, jeder, der mal eine Depression hatte, weiß, wie sich das anfühlt. Also wirklich dieses Versteinerte. Du hast keinen Zugang mehr zu gar keinem Gefühl. Und dann bin ich echt, ob meines Wissens mit der Polyvagaltherapie, dann sind immer alle ganz entsetzt und sagen, das kannst du doch nicht machen. Doch, ich ärgere die dann.
Ja, ja, klar.
Ich ärgere die mit Absicht. Meistens mache ich das dann so, also erst lege ich mal hier, erste Stufe, ich lege noch Heu neben die hin und das Pferd frisst dann neben denen. Und allein dieses Essen und Kaugeräusche von dem Pferd und das Pferd ist dann so nah, sie müssen gar nichts machen, hilft manchmal. Mhm. Wenn es nicht hilft, dann zünde ich so ein bisschen die nächste Raketenstufe. Dann sage ich, oh du, mir ist gerade eingefallen, also ich nehme dann das auch wirklich auf mich, dass ich dann Objekt des Zorns werde. Ich sage, du, ich habe mir gerade überlegt, wir nehmen heute mal ein anderes Pferd.
Oh.
Weil es ist ja immer das Lieblingspferd, mit denen die arbeiten. Wir nehmen heute mal ein anderes Pferd. Und dann ist es so, dann merkst du, dann fängt es an zu köckeln. Mhm. Wie wenn dein Kochtopf auf die Herdplatte steht.
Ja,
ja. Erst noch so in der Erstarrung und dann merkst du, wie das langsam brodelt. Und dann nehme ich das Pferd dann mit und sage, ich bring's mal raus und ich suche eins aus. Und bis sie zurückkommen, sind die schon so stinkesauer. Dann stelle ich also das ungeliebtere Pferd dahin. Und dann werden die schon langsam trotzig und fangen dann an, dieses Pferd zu putzen. Das muss das Pferd auch, das hält's aus. Ich auch. Die sind natürlich tierisch sauer auf mich, gell?
Ja, ja, klar.
Also wenn Blicke töten könnten. Mhm. Und dann putzen sie und haben so einen Scheiß und das ist doch doof und das ist doch echt kacke. Und so, da sage ich, ach du, das tut dem Pferd heute mal gut, wir nehmen das, das ist heute die beste Entscheidung. Und dann laufen wir los in den Wald und dann passiert das, was immer passiert, weil jetzt sind sie ja die sind erreichbar. Im Sympathikus sind sie schon mal wieder, ja, wenigstens stimuliert und nicht abgeschottet. Also es ist keine so eine Panzermauer mehr drumherum. Und natürlich bist du im Sympathikus auch nicht gut zu haben. Und da ist auch nichts, fühlt sich auch nichts gut an. Aber dann kommt genau das, was meine Pferde tun. Der Rhythmus mit diesem Pferd. Der Fokus auf diesen Weg. Einfach nur die Bewegung. Ja, macht ganz viel Adrenalin weg. Die Stille. Jetzt geht das Adrenalin weg vom Sympathikus. Ja, auch durch die Bewegung und durch das Warten.
Mhm.
Und dann macht es knack und du merkst, auch wenn das ungeliebtere Pferd ist, beide wenden sich zueinander, haben Kontakt und Kontakt ist das Zünglein an der Waage von diesem vorderen Vagus. Erst in diesem Vagusmodus kann ich überhaupt mit jemandem in Kontakt gehen, in Verbindung gehen, sonst bin ich vorher abgeschottet, sowohl im Sympathikus wie auch in der Erstarrung. Und jetzt schließen die Kontakt mit diesem Pferd. Ich laufe immer hinten, beide wenden sich zu, haben so eine leichte Körperdrehung und ich sehe, okay, passiert, kann ich die laufen lassen. Und die ist wieder angebunden und da. Aber es führt kein Weg dann daran vorbei über diesen Zorn.
Ja.
Ja, und das ist was wir in unserer Gesellschaft total verbannen. Du darfst nicht wütend sein. Du darfst nicht sauer sein, du darfst es nicht aussprechen. Seit Corona hoch 10, du darfst ja gar nichts mehr sagen. Und deshalb arbeite ich so gern auch mit dieser Authentizität, mit diesem authentischen Zurückkommen. Sei ja mal wütend. Sei mal richtig sauer.
Lass es auch mal raus.
Lass es raus, um dann wieder zurückzukommen zu diesem Deshalb arbeite ich mit dem Pferd, kann ich nicht mit Zorn arbeiten. Da arbeite ich nur über Kontakt, über Anwendung. Aber deshalb arbeite ich so gern mit dem Schwert, mit dem Holzschwert und dem Schlagkissen. Und du sitzt dann oben und du schreist und du schlägst auf dieses Schlagkissen. Ey, danach, ey, mach das 10 Minuten und dann müsste ich mal wieder machen. Fällt mir da auf.
Hier, soll ich mitschreiben für dich, dass du noch alles so zu tun hast? Ich mach dir meine Liste, aber wir können das ja hier im Film nachgucken und gerne das auch nachhören. Ja. Ich hatte ja gerade, du hast jetzt gerade 2 Begriffe genannt und ich habe da jetzt bewusst auch nachgefragt. Es gibt ja schon einen Unterschied zwischen einer Reittherapie und einer pferdegestützten Therapie.
Ja.
Und das war ja auch vor, wo wir letztens mal kommuniziert hatten, wo ich gesagt habe, oder war das letztes Jahr, ich weiß es gar nicht mehr, wo ich gesagt habe, ich musste auch mal eine Reittherapie machen, ich habe aber Angst vor Pferden. Und da hattest du, das war letztes Jahr, da hast du gesagt, bei mir reitet keiner.
Doch, die reiten, also selber reiten tut sowieso, das tut wirklich keiner, weil bis du in der Lage bist, ein Pferd ganz fein über dein Gewicht und über deinen Willen, weil das steuert dein Gewicht, über deinen Willen und über dein da will ich hinzusteuern, das dauert lang. Wenn jemand ganz lang bei mir ist, das sind manche Jugendliche aus einer Wohngruppe oder so,
ja.
Die sind lang da, die dürfen dann irgendwann selber reiten und für die geht dann echt der Himmel auf, wenn die wirklich merken, allein, dass ich mir einen Weg vorstelle, reagiert das Pferd? Du musst ein bisschen was machen mit deinem...
Nee, und mach ruhig mal unten auf und stell es mal hin. Wir haben nämlich gerade so ein bisschen ein Problem, weil hier auf La Gomera hat keiner eine Uhr. Und irgendwie müssen wir ja versuchen, ein bisschen die Zeit. Und jetzt hat man irgendwie den Timer eingestellt. Mal gucken, ob der auch gezählt hat.
Wie lange wir schon?
Ja, also mir kommt das jetzt ein bisschen länger vor als eine Stunde.
Ich glaube nicht.
Und
Eine Minute, guck mal.
Eine Minute und dann sind wir raus.
Genau.
Ja, dann würde ich einfach mal sagen, guck mal, bleib mal bei der Uhr und dass wir raus sind. Wir hören uns im Radio nach den Nachrichten, nach dem Wetter, nach dem Intro.
Mit dem Unterschied zwischen Reittherapie und pferdegestützter Therapie.
So ist es und ich würde sagen, wir sind raus.
Al ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, ihr Lieben, da sind wir wieder. Und ihr werdet euch vielleicht gefragt haben, warum wir heute zwischendrin nicht so die Musik spielen. Ja, hier sind die Musiker, die es hier doch sehr viel gibt, alle um die Zeit nach gar nicht wach. Und wollte jetzt auch nichts Technisches einspielen. Wir werden auch nichts nachnehmen, weil uns ist aufgefallen, dieses Meer ist sehr, sehr ruhig. Im Gegensatz zum letzten Jahr um diese gleiche Zeit war es nämlich hier wirklich sehr, sehr stürmisch. Und hier vorne gab es auch eine Überschwemmung. Also letztes Jahr war das Meer sehr, sehr, sehr in Bewegung. Diesmal, mir ist es die Tage ja am Babybeach schon aufgefallen, ganz, ganz wenig Wasser. Ebbe und Flut ist gerade so ein bisschen, ist zwar da, aber nicht wirklich. Und es ist einfach so schön, dieser Unterton. Man muss auch nicht immer gleich alles mitbekommen, weil das Interview ist ja auch schön. Und wenn ihr einfach bei euch es euch bequem gemacht habt und unseren Stimmen und unseren im Fernsehen unseren Gesichtern folgt, einfach mal diese Atmosphäre hören, dieses wunderschöne, leichte, seichte Wellen gegen die Felsen schlagen. Ja, 2. Stunde, Patricia. Wir machen weiter und wo setzen wir jetzt eigentlich an? Bei der Reittherapie.
Du hattest gefragt, genau, der Unterschied zwischen Reittherapie und pferdegestützter Therapie. Ich nutze beides. Also bei mir sind sowohl die Klienten auf dem Pferd, aber ich Tür in der Regel das Pferd, sodass ich mich dann ganz fallen lassen kann, mich wirklich entspannen kann. Dafür bin ich dann als Hilfe noch da.
Ja.
Und man tastet sich natürlich, du hast vorher gesagt, du musstest mal Reittherapie machen.
Ja, musste ich.
Hattest einfach Angst vor den Pferden.
Ja.
Das ist fast was Normales, weil die sind einfach groß.
Mhm.
Wenn man sie nicht lesen kann, wie die sich so verhalten, ist es einfach schwierig. Das heißt, es braucht eine ganze Zeit, bis sich da Vertrauen fasst.
Gehe aber nicht in 6 Therapiestunden hin.
Nein, das kriegst du nicht.
Ja, und das war ja meine Intention.
Ja, und du kriegst es nur hin, wenn du dich ganz langsam, also wenn du erstmal als körperlichen Kontakt die Hände auf das Pferd legst, das erstmal beobachtest, dazwischen drin bist in dieser Herde mit mir, da erfährt man schon ganz, ganz viel, welches Pferd kommt, welches Pferd geht nicht, geht es über meine Grenze drüber. Also dann gibt's auch Pferde, die tapsen über deine Grenze, wo du natürlich ganz klar, und jetzt sind wir schon fast wieder beim Grenzen setzen.
Ja.
Das muss gar, aber dieses klare Halt, stopp, weil da kommen 500 Kilo, normal, dass du Angst hast, ja. Und jetzt geht's aber in dieses Ding rein. Wie nehme ich denn meinen Raum ein? Es geht ganz viel darum, wie nehme ich meinen Raum ein?
Ja.
Vor diesem Pferd. Und zwar nicht mit diskutieren und quatschen, das, was wir jetzt 2 Stunden machen, sondern körperlich. Ich mache übrigens die Reittherapie, weil ich dabei die Klappe halte, weil ich ja auch so ein Vielschwätzer bin. Und ich habe mir, glaube ich, die Therapieform ausgesucht, weil ich da einfach still bin und ganz zu mir komme. Wie das stille Meer.
Das hatte ich mir vorhin schon so gedacht und das hätte ich dich auch noch gefragt.
Ja.
Ob das für dich der Grund... Ja.
Ich werd zum stillen, ruhigen Meer, wenn ich mit den Pferden bin. Mhm. Und deshalb habe ich mir das gesucht und habe das, was ich, es ist immer so. Ein guter Therapeut braucht seine Therapie am meisten.
Ja, klar.
Ja, weil genau das hat er gesucht, da hat er reingeschnuppert, er hat es zu seiner Therapie gemacht und kann sie dann weitergeben. Und so wächst da jemand langsam an die Pferde ran, spiegelt sich in den Pferden. Die Pferde sind immer ein Spiegel von dir selber.
Ja.
Hast du Angst? Spiegeln die das? Bist du angespannt? Spiegeln die das? Wenn, und sogar auch wenn jemand drauf sitzt, weil deine Psyche spiegelt sich in deinem Körper. Und wenn jemand drauf sitzt, kann ich nur, indem ich mein Pferd beobachte, wo es gerade verspannt läuft, weiß ich, in der linken Schulter ist derjenige, der drauf sitzt, verspannt und hält fest und übt mit dem in der linken Schulter loszulassen. Und dann läuft mein Pferd wieder rund, weil der losgelassen hat oben. Also die spiegeln sogar, wenn der Mensch oben sitzt, spiegeln die jede Verspannung irgendwo in deinem Körper, in ihrem Körper. Deshalb ist es tatsächlich für die Pferde, wenn die aufmerksam sein sollen und dürfen. Die meisten Pferde ja werden wie wir Menschen zugebügelt mit Zügeln, Hilfen und kriegen gar nichts mehr mit. Aber meine sollen spüren, aber deshalb ist das für die auch so anstrengend.
Ja.
Und dürfen nicht mehr als einmal pro Tag, auch immer wieder mit 2 Tagen Pausen, Kontakt haben zu Menschen. Vor allem, wenn sie depressiv sind oder so.
Die Menschen.
Die Menschen, genau. Weil sonst werden die Pferde das auch durch dieses intensive Spiegeln.
Ja. Okay. Ja. Also ich muss nochmal sagen, ich habe jetzt, wenn Pferde irgendwo auf der Koppel stehen, gehe ich hin. Ja, ich habe, wenn wir ebenerdig sind, wenn wir auf Augenhöhe sind, habe ich überhaupt kein Problem. Ja, ja? Dort musste ich dorthin, obwohl ich eigentlich zur Tanztherapie wollte, weil ich halt einfach diese Angst hatte. Ja. Und dann war das auch noch so witzig. Du musstest noch nicht mal auf dieses Pferd hochklettern. Das war, ist ja so eine Einrichtung.
Ja, klar, ich habe auch lauter Rampen.
Nee, die hatten eine gemauerte, das war wie so ein Bahnsteig.
Ja.
Also ich stand am Bahnsteig, da kam aber nicht der Zug, sondern das Pferd.
Und du konntest ebenerdig aufsteigen.
Ich konnte so ebenerdig aufsteigen. Ja. Und also es war leicht gemacht, aber wenn man Angst hat, ich habe das verstanden.
Na, du gibst was passiert ist Folgendes. Du gibst total die Kontrolle ab.
Die will ich nicht abgeben.
Genau, eben. Deshalb hast du da auf diesem Pferd Angst und das Vertrauen ist noch nicht da, dass du dich fragen. Aber das ist ein wichtiger Moment in dieser Reittherapie, dass du dich tragen lassen kannst. Das hat wieder ganz viel was mit Hingabe zu tun.
Ja.
Aber das muss ganz langsam passieren.
Das muss langsam passieren. Und wie gesagt, ich hatte auch mal Flugangst.
Ganz langsam.
Flugangst, ja. Einfach auch dieses, ich habe das Steuer nicht in der Hand. Ja. bis ich mal einen Freund begleitet habe,
ja,
der im Rollstuhl sitzt. Mhm. Und wir mussten auch noch, der Düssel musste auch noch mit Umsteigen buchen. Ja. Es ist volle Programm, ich wollte gar nicht fliegen. Hab das ihm zuliebe gemacht. Und dann sind wir zwischendrin in Nürnberg dann nochmal eingestiegen und da war da die Dings vorne noch offen, das Cockpit. Und ich fragte, darf ich da mal reinschauen? Und ein freundlicher Mann, freundliche Dame, ich guckte so, sag ich, das ist aber auch nicht größer als ein Trabant hier. Dann sagt er, lachte er, weiß gar nicht, ob er wusste, wie ein Trabant aussieht, sagte, ne, groß ist das hier nicht. Sagen sie, haben das ja so alles so, es ist ja übersichtlich, ne? Ja, ja. Sag ich, gut, sieht ja entspannt aus, sie scheinen ausgeschlafen zu sein. Ja, ja, sind wir. Sag ich, und nüchtern auch, weil man hört ja immer wieder, dass Piloten ja doch durch den Stress sich da ein bisschen runterfallen. Da lachten sie, sag ich, und ich bedanke mich für dieses tolle Gespräch. Seitdem habe ich keine Flugangst mehr.
Und so ist es ungefähr in der Reittherapie auch. Bei dir muss das Vertrauen auch erstmal entstehen. Ja, ja. Deshalb bin ich auch als Therapeutin da. Auch da muss das Vertrauen da sein. Es muss das Vertrauen zu deinem Pferd sein. Du musst erst eine Beziehung aufbauen zu deinem Pferd. Und was aber dann passiert, ist wirklich, also auch deshalb mache ich es, weil dann ist das der absolute Wahnsinn, was bewegungstechnisch passiert. Ich bin immer wieder, ich mache das seit fast 20 Jahren jetzt und seit 7 Jahren hauptberuflich ausschließlich. Das Pferd überträgt den natürlichen Schrittimpuls, nämlich auch wieder eine liegende 8 in das Becken vom Klienten. Und das gibt eine spiralförmige Urbewegung. So würden wir theoretisch, wenn wir gesund sind, wenn wir barfuß sind oder Barfußschuhe anhaben, deshalb habe ich auch so ein Barfußschuhprojekt, dann würden wir alle so gehen. Und das ist die Gehform, die Bewegung, die mir natürlich, wie viele Schritte soll ich machen? 10.000 am Tag, die wir theoretisch 10.000 Mal am Tag bekommen würden, wenn wir gesund laufen würden. Ich würde mal ganz gerne eine Studie machen, wenn ich die Bewegungsform mit depressiven Klienten machen könnte, Barfußschuhe tragen und die das in den Alltag mitnehmen, wie wirksam das wäre. Also ich komme ja aus der Sportwissenschaft ursprünglich, das habe ich studiert und wir hatten unzählige Studien, wie wirksam Bewegung ist gegenüber Psychopharmaka. Also Bewegung ist Psychopharmaka immer gleich auf, wenn nicht sogar ganz deutlich überlegen. Das Problem ist nur, dass depressive Menschen eine ganz engmaschige Begleitung brauchen, weil sie auf gut Deutsch gesagt halt den inneren Schweinehund gar nicht überwinden können und auf gut Deutsch gesagt den Arsch gar nicht hochkriegen in der Erstarrung. Das ist gar nicht böse gemeint. Kriegt ja schon jemand, der keine Depression hat, manchmal nicht den Drive. Und jetzt hast du aber eine Bewegung, zu der du durch Schuhe tragen, Angst, Verspannung, das macht, moduliert ja deine Muskeln, gar nicht mehr in der Lage bist. Jetzt sitzt du auf dem Pferd und es überträgt exakt den menschlichen Schrittimpuls und Gangimpuls in einer Urbewegung auf dich und deine ganze Wirbelsäule. Und es läuft die ganze Wirbelsäule entlang. Und was meistens passiert, und das finde ich, guck mal, ich krieg eine Gänsehaut, so
schön. Ja, schön.
Bin ich nach Jahren immer noch von dem, was ich tue. Da sind wir bei der Liebhaberei nachher. Also, dass ich es wirklich lieb habe, was ich tue. Ich kriege jetzt eine Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, was dabei passiert, was ich eigentlich da zu Hause fast täglich erlebe. Die Leute, wenn die das erste Mal dann drauf sitzen, das Vertrauen haben, das sich löst in dieser spiralförmigen Bewegung, das allererste, was die machen, ist weinen. Es löst sich alles. Es löst sich alles, weil das, was in dir im Körper erstarrt ist, also Wilhelm Reich war ein Schüler von Freud, der hat die Charakterpanzerung beschrieben und das Körpergedächtnis, dass jedes Trauma, jede Emotion wird in Muskeln reingeschrieben und das musst du quasi löschen, delete und mit einer positiven Erfahrung füllen. Da sind wir wieder in diesem Anbindung, Wohlfühlen, Sicherfühlen, Vagus, vorderer Vagusast. Aber das muss erst gelöst werden und dann kann es neu überschrieben werden. Und zwar jetzt kommt's und das ist was vielen wirklich noch nicht klar ist, körperlich. Ich kann noch so viel, da bin ich überzeugt davon, in meiner ganzen Forschung, Ich kann noch so viel Gesprächstherapie machen. Ich kann noch so viel Psychopharmaka schlucken sowieso, ja. Ich meine, da dämpfe ich ja bloß was, dass ich nicht irgendwie, dass ich es irgendwie aushalte. Ich kann noch so viel das Reflektieren machen, tun, nochmal aufarbeiten von Kindesbeinen an. Wenn ich nicht körperlich bewegt werde, körperlich berührt bin und wieder über meinen Körper, in meinen Körper einziehe.
Ja.
Ich muss wieder in mir zu Hause sein. Ich muss mich wieder spüren. Ich muss mich innerlich spüren, äußerlich spüren, damit diese Emotionen erstmal wieder in Balance einziehen können. Und deshalb sitzen fast alle auf diesem Pferd, entschuldigen sich natürlich dafür, wo ich sage, mach, dazu bist du da.
Ja. Nee, also, das ist wichtig, dafür, das ist wertvoll.
Dafür sind wir ein therapeutischer Schutzraum. Heul. Und dann heulen die erstmal. Und dann kommen Sachen hoch, die völlig verschütt waren. Und jetzt kommt was super Spannendes. Also anhand von diesem Körpergedächtnis, dann kommen zum Teil alte Sachen hoch, werden aber durch diese harmonische Bewegung, die der Körper passiv erfährt. Du musst jetzt keine Tanztherapie machen, wo du nachher die Acht im Becken erzeugst, was echt komplex und schwierig ist, sondern du sitzt da drauf, gibst dich hin, die Traumata kommen hoch und werden aber durch diese harmonische Bewegung im Körpergedächtnis positiv besetzt. Also die kriegen eine neue Prägung. Und du erinnerst Dinge und bist aber in diesem sicheren Raum dieser Urbewegung. Also im Prinzip, wenn wir jetzt auf den Ozean wieder hier gucken, auf das Meer, du schwimmst in deiner gesunden Ursuppe und wirst bewegt durch, wie mit diesen Wellen.
Mhm.
Ja, also, und es ist so eine Welle.
Und Fruchtwasser, Welle, meinte sie.
Ja.
Ja, nein, ich wollte es doch noch dazu sagen. Ne?
Ja, tatsächlich ist es sowas. Es ist dieses Getragensein.
Ja.
Und das ist natürlich zum Beispiel was, man muss auch aufpassen. Also wer jetzt zum Beispiel an in einer Psychose ist oder so und ein Trauma da in sich trägt und kriegt dieses Getragensein und dieses mütterliche Schaukeln, dann muss man auch mal erstmal gucken und sagen, ich mache einen Sattel dazwischen, dass die Dosis ist zu stark.
Ja,
auch,
ja.
Auch da muss ich als Therapeutin, ich muss die Dosis einschätzen. Aber jeder, der da ohne Sattel, ganz wichtig, für 98% der Leute.
Ach, ohne Sattel?
Ohne Sattel, nur mit einem Fell und einem Griff, wo du dich zur Sicherheit mal festhalten kannst. Immer ohne Sattel. Du kriegst diese Urbewegung des Pferdes und des Menschen, die sind nämlich identisch. Du kriegst die nur ohne Sattel. Also wenn jemand mal zur Reittherapie geht und dann einen Sattel da drauf hat, dann kann er eigentlich schon wieder, dann weiß er entweder, er hat eine akute Psychose und deshalb ist er oder, aber in 90% der Fällen ist bloß eine blöde Reittherapie, die nicht verstanden hat, was eine Reittherapie ist.
Also ich bin jetzt ja, also.
Jetzt interessiert es dich doch.
Nein, weil ich habe den Sinn verstanden, dass das gut tut. Das hatte ich vorher auch verstanden.
Ja.
Aber ich habe gesagt, weil es wurden zwei und du hast es auch gesagt, bei einer Tanztherapie, du brauchst keine Tanztherapie, weil du musst das, da machst du ja eigentlich das Gleiche.
Ja.
Ja? So.
Und jetzt bin ich auch Tanztherapeutin und Reittherapeutin.
Ja, jetzt verstehe ich das, aber die Schwester kam damals und sagte, wir haben zwei neue Therapieformen, Sie können auswählen. Ja. Tanztherapie oder Reittherapie? Und dann habe ich gesagt, ich mache Tanztherapie, weil ich auch sehr gerne tanze. Mich diese Therapieform interessiert hat, sage ich, das werde ich nie wieder in einer Klinik tun, sollte ich nochmal in eine kommen oder müssen, sag nie wieder so dazu, ich habe Angst.
Ah, dann musst du dich damit konfrontieren.
Ja, und dann, da sagte nämlich die Schwester, ja, Herr Retti, Sie machen Reittherapie. Da habe ich gesagt, haben Sie mich nicht verstanden, akustisch oder ist oben nicht angekommen?
Das ist wichtig für dich, dass du dich deiner Angst stellst.
Ja, das waren Ihre Worte. Dann habe ich gesagt, wieso? Ich sage, ich möchte mir hinterher kein Pferd anschaffen. Ich möchte mich auch nicht selbstständig machen mit einer Postkutsche. Ich sage, warum soll ich jetzt mit dem Pferd? Ich habe den Sinn nicht verstanden.
Ja, zumindest nicht in 6 Einheiten. Also wenn das was Längeres ist, dann kann man sich dieser Angst mal stellen, weil es steckt natürlich eine andere Angst
dahinter. Das mag ja sein, aber das könnte mir die Schwester nicht erklären. Es war ja nicht so, dass sie, ich habe zu meinem Abschlussgespräch zur Psychologin, habe ich mich darüber beschwert, dass sie ja relativ, warum sie gesagt, ich habe es doch gesagt, wenn sie ihnen ihre Mitarbeiterin nicht weitergibt, sei, finde ich, da sollten sie mal bei sich anfangen. Nein, ich war da echt so ein bisschen angepisst, darf man hier in der Sendung auch sagen. Lass es raus hier!
Ja, genau. Und wenn jemand so einen Widerstand hat, dann macht es auch gar keinen Sinn eigentlich, weil dann ist der Weg zum Fallen lassen ja noch weiter. Mit dem würde ich auch, ich mache es wirklich parallel. Ich mache es meistens so, wenn jemand eben keine Angst hat, dann darf der zuerst aufs Pferd, um das mal zu spüren, was überhaupt möglich ist, wie sich diese Bewegung anfühlt. Wir haben die alle gehabt als Kinder, wenn wir barfuß irgendwo rumgelaufen sind. Wir haben die aber vergessen. Und dann schaffe ich mit denen tatsächlich an diesem Reinfallen lassen in diese Acht im Becken, dann in der Tanztherapie. Mhm. Dann kannst du die, im Idealfall kannst du quasi dein Pferd imaginär mitnehmen bei jedem Schritt. Mhm. Also das ist dann quasi Reittherapie ohne Pferd.
Mhm. Ich habe das alles verstanden. Ich hatte ja auch eingangs gesagt, dass ich deine Tätigkeiten, die du jetzt ausübst oder seit längerem ausübst oder ausgeübt hast, habe ich mir ja auch so ein gewisses Bild gemacht. Und das war für mich sehr mannigfaltig, sehr interessant, sehr spannend. Und das hat sich gestern auch, weil letztes Jahr waren wir ja nur einen Kaffee trinken irgendwie, so viel Zeit hatten wir ja nicht. Und gestern hatten wir ja im Vorgespräch, glaube ich, 4 Stunden.
Echt, war das so lange?
Ja, das war so lange. aber es war überhaupt nicht irgendwie langweilig, ne? Das war eher so für mich im Nachsinn nochmal, um dir auch ein Feedback zu geben, sehr erfrischend, weil ich dachte, okay, jetzt sind so zwei Menschen, die manchmal sich wahrscheinlich auf ihrem Weg fragen, oder immer sich hören, du bist nicht normal, oder du mach das mal so, oder mach das mal so, ja? Die so einsam wie Don Quixote gegen die Windmühlen irgendwie durchs Leben laufen und auf einmal sitzt man dort und denkt sich so, wenn der eine was erzählt, kenne ich. Wenn der andere was erzählt, kenne ich. Und jeder versteht blind den anderen. Und das war für mich gestern so ein Positives. Und ich hatte dir ja auch vorher schon gesagt, sag, ich möchte dich gerne im nächsten Jahr im Sommer mal besuchen, weil ich das spannend und interessant finde, da auch nochmal vor Ort, weil ich bin auch ein Mensch, ich muss manche Dinge muss ich greifen können. Und dir scheint es ja ähnlich zu gehen. Du hast ja vorhin auch gesagt, ich brauchte den Krebs, um da hinzukommen. Ja, also manchmal muss man es ja anfassen, um zu begreifen. Und daher kommt ja auch der Begriff begreifen. Ich muss es anfassen, ich muss es fühlen. Und es gibt so, wahrscheinlich sind wir so Menschen, die das so brauchen. Ja, wenn ich mir so ein Video über irgendwas angucke.
Das braucht jeder. Das ist wieder, aber das traue ich mich wieder zu verallgemeinern. Es gibt Urbedürfnisse und das trifft jeden. Also nicht bloß wir brauchen das, das braucht jeder. Und da müssen wir ein bisschen wieder zurückkommen in das Begreifen, also in das Echte, in das Haptische, in das Direkte.
Ja.
Zwischen den Menschen, uns fällt halt vielen leichter, auch deshalb pferdegestützte Therapie. Wenn ich ein Problem mit Menschen habe, ist quasi die tiergestützte Therapie meine Brücke. Also jetzt muss ich natürlich sagen, das gebe ich zu, deshalb mache ich es auch. Ich tue mir mit Tieren oftmals leichter als mit Menschen.
Du,
Die sind direkt, die sind ungefiltert, die sind nah, die kann ich von Herz zu Herz erreichen. Das kann ich an Menschen auch.
Ja.
Aber oftmals sind wir halt alle so zugeschüttet mit dem ganzen Kladderadatsch und dem Klimbim zwischen Online-Shopping, zwischen nochmal geschwind Party machen. Also wir sind halt auch sehr, sehr, sehr entfremdet von der Natur. Wenn wir jetzt hier sitzen, ist es ja so schön auf Comiera. Oder was heißt schön? Schön ist mir jetzt wieder zu platt. Ich komme hierher, du hast ja schon vulkanisch gesagt. Ich komme hierher, weil das ein Ort auf der Erde ist, der mich total rausfällt. Also dieses vulkanische, karstige Gestein, dieses, also viel ist ja auch, das ist ja keine milde Insel, das ist, ich finde das eine total lebensfeindliche Insel zum Teil.
Ja,
ich stehe da oben in den Wäldern, ich bin ja so eine Waldfrau, ich bin ja mit meinen Pferden ständig in den Wäldern und komme eben da aus diesen süddeutschen, satten Wäldern. Ach, da laufen mir Rehböcke über den Weg und was weiß ich. Ich habe ja lange dann hier gewohnt mit meinem Sohn und ich habe manchmal echt, da wird jetzt jeder sagen, das ist aber Jammern auf hohem Niveau, aber ich habe hier auch echt gelitten, weil ich mich so reibe an der Insel. Und wenn ich da oben in diesem Märchenwald, heißt es ja, stehe, wo kein einziges Säugetier hat sich hier angesiedelt. Nicht eins. Es gibt auf dieser ganzen Insel kein einheimisches Säugetier. Da gibt es nur Vögel und Echsen. Das war's.
Ratten gibt's.
Und die Ratten wurden aber, die kamen nicht von allein her, sondern die kamen mit den Schiffen von Christoph Kolumbus. Ja, also mit den Schiffen vom Festland kamen dann die Ratten. Das ist halt immer ein schönes Thema. Und dann die Ratten haben sich auf Gomera angesiedelt und vermehrt, ja. Und aber so, und man muss das aber auch so sehen. Und das ist wieder so eine Tatsache. Ich kann über diese Insel nicht nur schwärmen. Ich komme hierher, gehe vor dieser Insel oder vor diesen Gewalten, gehe ich echt auf die Knie, reibe mich an denen und habe aber hier immer auch, ich liefere mit dem eigentlich ganz gern aus und habe dann irgendwie immer wieder so Geburtsprozesse hier.
Gut, soweit bin ich ja nicht mit den Geburtsprozessen, aber es ist zumindest ein gutes Ding, also wo ich mich wahrscheinlich dann später damit beschäftigen werde.
Tut die Insel auch immer ein bisschen weh.
Ich habe mich gerade vorgestern mit jemandem unterhalten, mit dem Michi hier aus Österreich. Mhm. Ja, und weil der regt sich immer auf, die Leute kommen, ja, du hast keine Zeit und so weiter. Die Leute begreifen nicht, dass ich hier arbeiten muss. Ja, und hier muss ich mich versorgen, hier muss ich dies machen, hier muss ich machen. Und wenn ich hier 3, 4, 5 Monate aus gesundheitlichen Gründen lebe, muss ich mein Leben hier genauso gestalten.
Das ist ein ganz normales Leben.
Ja, aber
du lebst es halt meistens in Flipflops.
Die Temperatur ist ein Vorteil. Das mag ja sein, aber deswegen kommen wir aus gesundheitlichen Gründen her. Aber trotzdem müssen wir unser Leben hier gestalten. Diese raue, harte Zeit. Ja, und wenn ich hier durch die Insel zeppe und Gott sei Dank habe ich in Vallehermoso mein Jahr erlebt und wirklich den intensiven Kontakt zu Einheimischen, ja. Ich habe absoluten Respekt vor denen. Wenn ich immer mit dem Bus komme und unten Richtung Vallehermoso fahre und diese Terrassen sehe, wo ich mich frage, weil du gerade sagtest, eine raue, harte Insel zum Überleben, ja. Wie kommt jemand auf die Idee, eine Terrasse irgendwo auf so einem steilen Ding anzubauen? Da wären wir Mitteleuropäer viel zu faul zu.
Aber das war halt eine Notwendigkeit.
Ja, eine Notwendigkeit, aber weißt du, was da für eine Schweinearbeit drin steckt?
Aber, also, wenn wir das jetzt nochmal nehmen für das, was uns krank macht, auch in unserer Zivilisation, also warum sind Depressionen die am häufig zunehmende Krankheit? Ja, warum nehmen die Krebszahlen so stark zu? Warum? Aber wirklich auch Depressionen, psychische Erkrankungen haben einen rasanten Anstieg. Und da ist eigentlich, finde ich jetzt mal Gomera ein ganz, ganz, ganz gutes Brennglas. Denn wenn du da deine Terrassen reingräbst, dein Gemüse anbaust, das macht ja fast keiner mehr. Da machen nur noch wenige.
Aber hier gibt es eine schöne Gruppe Permakultur. Ja, das finde ich total toll.
Wieder, aber jetzt nehmen wir mal wirklich die Einheimischen. Das ist wirklich, also für mich, ich sehe das dann manchmal wirklich mit großer Trauer, aber es ist wie so ein Brennglas. Mhm. Denn so diese richtige Zivilisation, die uns ja jetzt auch schon ganz lange im Griff hat, ja, so in Deutschland zum Beispiel, wenn wir das gegenüberstellen, die kam hier relativ spät.
Ja, Gott sei Dank. Ja,
also seit wann gibt es Strom auf der Insel? Weiß ich nicht, seit den 60er Jahren, 70er Jahren. Ja, vorher gab es nicht mal Strom. Also da gab es ein paar Häuser, da gab es die Fischer. Also, es war wirklich so. Und deshalb war es natürlich auch irgendwie das Paradies damals in den 80ern, als die Hippies hier kamen, völlig unberührt. Und jetzt ging das ja unglaublich schnell, dass man jetzt also diese ganzen Errungenschaften der Zivilisation gekriegt hat. Inzwischen ist es touristisch erschlossen, immer noch weniger als die anderen, aber hey, wenn ich Kinder sehe, gomerianische Kinder, und sehe, dass 80% wirklich adipös sind, übergewichtig, weil jetzt denkt man ein bisschen, oh ja, diese Naturinsel, weil die die sind ja nicht mehr auf den Terrassen, sondern die sitzen 8 Stunden am Tag in der spanischen Schule, füllen völlig irre, komische Frage-Antwort-Bögen aus. Wenn du dann in die Geschäfte gehst, was es hier zu essen gibt und zu trinken.
Naja.
Also gegen einen spanischen Kindersoftdrink ist ein Coca-Cola, eine Bio-Limonade im Niedrigkalorienbereich.
Ja.
Da ist Zeug, das ist Gift-Türkis mit Zucker drin. Ich habe es einmal probiert, das spuckst du sofort aus. Ja, selbst wenn du ein Cola ab und zu ganz gern trinkst. Und so ernähren die sich inzwischen, aber auch wirklich fraglos, kritiklos, viele ihre Kinder. Und so kommen die in echt so einen Zivilisationsflash.
Ich glaube, für die ist das richtig schlimm.
Und das tut mir echt weh, weil eigentlich ist das hier ja so eine herausfordernde, und es ist ja alles pur Natur. Es gibt diese kleinen Küstenstreifen, die sind besiedelt, der Rest ist Naturwälder.
Ja.
Ohne Säugetiere. Aber die haben ja diese Konfrontation mit der Natur gar nicht mehr. Obwohl die eigentlich direkt hier vor der Haustür ist. Und das ist wie ein Brennglas, was passiert durch die Lebensumstände, wenn die sich verändern. Und wie sind die? Und da muss ich einfach, da darf ich kritisch hinterfragen. Und da darf ich auch, eben als wenn ich jetzt erkrankt bin, egal ob psychisch oder körperlich, sagen, ey, vielleicht ist ja das, was da schief läuft, auch gar nicht nur meine falsche Wahrnehmung, sondern ihr habt vielleicht recht. Das ist gerade alles ziemlich mies. Und natürlich kommt dann der nächste Schritt, was kann ich denn für mich tun? Und meine Conclusion, mein Ding zu sagen ist, ich habe jetzt für mich ganz radikal entschieden, ich tue mein Bestes. Ich tue mein Bestes, was ich tun kann. Aber ich bin völlig losgelöst von meinen äußeren Bezügen, Systemen. Ich tue einfach mein Bestes und reib mich nicht mehr ab, was gerade blöd läuft oder sonst irgendwie. Und da sind wir ein bisschen der Aufmacher oder auf dem Plakat war ja, vom totalen Schlamassel zur Liebhaberei. Mhm. Wo ja auch jetzt wieder so, was hat jetzt Schlamassel mit der Frau zu tun? Man könnte meine Krebserkrankung vor 20 Jahren, was wirklich heftig war, weil ich hatte eine Überlebenschance von 30% statistisch. Ich gebe aber auf Statistiken zum Glück nicht viel. Das war ein großer Schlamassel. Schlamassel ist gerade eins meiner Lieblingswörter. Ist
schön,
Schlamassel nicht schön?
Schlamassel.
Schlamassel klingt viel schöner als Krise oder viel schöner als Schlamassel. Und jetzt bin ich in einem Schlamassel, den kriege ich gerade auch wieder von außen geliefert. Ich konnte es kaum fassen. Also ich habe so ein Jahr hinter mir, das ich übrigens auch therapeutisch begleiten lasse. Das habe ich nachher auch nach meiner Krebserkrankung gemacht. Es war ganz wichtig, therapeutisch begleitet zu sein, psychotherapeutisch begleitet zu sein. Und dieses Jahr habe ich ein Schlamassel, wo ich dann immer denke, okay. Also einerseits frage ich mich, was kann denn jetzt noch kommen? Das Zweite ist, dass ich mich frage, was willst du mir sagen? Das Dritte, was ich mir sage, Herrgott, Sakrament, jetzt habe ich aber genug. Also zuerst ist mir mein Stall weggebrochen, also meine Lebensgrundlage. Ich hatte 7 Pferde bis zum April. Und tatsächlich hat mir die Stadt Tübingen meinen Pachtvertrag nicht verlängert, weil sie echt eine Garage für alte Dieselfahrzeuge da reinmacht von der Feuerwehr, in die Reittherapiehalle. Das war ein bisschen vorherzusehen, da bin ich auch volles Risiko gefahren, das gebe ich zu, aber ich hätte es nie für möglich gehalten, dass man wirklich eine Reittherapiehalle mit 40 Therapieplätzen im Monat zumacht, um eine Garage draus zu machen. Für alte, ausrangierte Dieselfahrzeuge. Also das ist für mich so absurd.
Ja, ja.
Und dann gibt man sich sozial und dann hängen wieder überall Plakate. Oktober, Monat der psychischen Gesundheit. Und ich denke, hey, bleibt man doch mit diesen Plakaten und diesen Alibi-Veranstaltungen.
Ja. Woche der seelischen Gesundheit.
Und jetzt kommt noch der Knaller. Wir sind ja ein ganz grünes Tübingen. und haben natürlich jetzt wahnsinnig viele Solarstromfelder. Also, okay, kann man ja machen. Dann dann sitze ich bei der Stadt und sage, ja, aber passt auf, ich wollte jetzt eigentlich kein schwereres Leben haben als vorher, weil mein Leben ist ja mit den 7 Pferden anstrengend genug, was ich so den ganzen Tag mache. Aber gibt's denn eine landwirtschaftliche Grünfläche? Dann fahre ich halt auch noch Wasser hin und habe halt keine Reithalle mehr, aber irgendwie eine tolle Fläche. Und dann winken die sofort ab, sagen, um Gottes Willen, nee, nee. Also Grünflächen können wir gar nicht hergeben. Die sind alle reserviert für Photovoltaik.
Krasse Scheiße.
Und du flippst aus. Und da ja? bin ich wirklich da gesessen und dachte so, was? Was? Photovoltaik? Also ihr sagt mir jetzt gerade, ihr habt keinen Platz für die Reittherapie, was ihr mir verpachten könnt, weil da kommen Photovoltaikflächen drauf. Und dann war ich schon ein bisschen, also da war ich schon echt bitter und das hat mir auch wirklich verspult in wirklich
so ein Burnout
und eine ganz, ganz schwere Erschöpfungsdepression, weil ich natürlich auch sowas mache mit viel Überengagement. Ich schaffe lang, es ist harte körperliche Arbeit bei minus 15 Grad, bei plus 40 Grad. Und dann sagen die mir, nö, da kommt, wir brauchen das für Photovoltaik. Und sage ich, gut, okay, leuchtet mir ein, grüner Strom und mehr Psychopharmaka, dann halten sie auch alle die Schnauze, ist ja super. Also da war ich echt ein bisschen, also da bin ich wirklich bitter geworden. Ja?
Das hat auch nichts mehr mit grünem Strom zu tun,
und da hat es mich echt, da hat's mir echt verspult. Gleichzeitig, ja. Alles im gleichen Monat, also wirklich im Februar.
Dieses Jahr, ne?
Dieses Jahr, 2024. An diesem Silvester feiere ich meinen 20-jährigen Geburtstag, weil da bin ich operiert worden, damals vor 20 Jahren. Und ich feiere meinen, also ich feiere meinen 20. Geburtstag und ich feiere meinen 0. Geburtstag, also ein Reset, wenn dieses Jahr vorbei ist. Ich habe meinen Stall verloren im Februar. War klar, das ist vorbei. War dann immer so, ja, kannst doch behalten, kannst nicht behalten. So eine blöde Scheinhoffnung ist auch nichts Gesundes.
Na.
Dann kam gleichzeitig im Februar kam raus, mein Haus wird verkauft, wo ich wohne. Der Erbe verkauft das Haus. Sehr wahrscheinlich an meinen Nachbarn, mit dem ich nicht so ganz grün bin. Also es dringt auch da noch jemand in meinen innersten Schutzraum ein. Mein Schutzraum für meine Klienten, die Pferde, ist weg und für mich, mein innerster Schutzraum geht weg. Und dann habe ich im Februar noch gleichzeitig, weil ich hatte beim Finanzamt angerufen und gesagt, ey, wieso muss ich eigentlich 2 Steuererklärungen machen? Als Journalistin und als Rätin. Ich bin doch nur eine Person mit einem relativ überschaubaren Umsatz. Und wieso muss ich das 2-mal machen? Da stimmt doch was nicht. Daraufhin haben die dann gedacht, so, da gucken wir doch gleich mal richtig nach. Und ich habe eine Steuerprüfung wegen Liebhaberei bekommen. Liebhaberei heißt, du machst zu wenig Umsatz. Es ist quasi, könnte ja nur ein Hobby sein. Und wenn du mit Pferden was machst, ist es immer so, mein Steuerberater hat immer gesagt, hey, das wird kritisch mit Pferden, wenn du musst jetzt Gewinn ausweisen. Und ich habe natürlich riesige Investitionen gehabt, um den Stall zu bauen, um die Pferde zu erhalten. Ich meine, da kommt einmal der Tierarzt bestimmt 500 Euro los, ja, wenn der einmal da war. Und dann habe ich 80 Fragen beantwortet zur Gewinnmaximierung und zur Gewinnabsicht und zur Gewinnoptimierung. Und da wurde es mir so schlecht dabei, Gewinnabsicht, Gewinnoptimierung, also in allem das, was ich tue, dann habe ich aufgeschrieben, also warum ich das tue, war eine Frage, weil ich das eben vor 20 Jahren in der Klinik schon visualisiert habe, habe ich reingeschrieben, weil ich jedes Mal, ich bin ja vorher hier gesessen und habe Gänsehaut gekriegt, wenn ich beschreibe, was bei der Reittherapie passiert ist, und habe reingeschrieben, deshalb tue ich das. Weil kein Mensch ist so blöd und tut das von morgens 7:30 bis abends 7:30. Wenn du das auf einen Stundenlohn runterrechnest, obwohl eine Therapieeinheit nicht ganz billig ist, aber wenn du das runterrechnest, dann kann ich auch so 7 Euro hier auf Gomera arbeiten. Ja, also theoretisch.
Aber darum geht's ja nicht.
Nee, genau, darum geht's eben nicht. Und deshalb Liebhaberei. Ich war erschüttert, wirklich bis ins Mark. Weil, stell dir mal vor, dieses Wort Liebhaberei. Ist das nicht wunderbar? Was ist das für ein schönes Wort? Liebhaberei. Ich arbeite, ich tue etwas, weil ich es lieb habe. Eigentlich sollte das für jeden, egal was er tut, kannst du dich an Momo, den Straßenfeger, erinnern?
Ja.
Aus dem Roman Momo von Michael Ende. Der Straßenfeger, der jeden Strich von seinem Besen liebt.
Ja, ja.
Und genießt. Jeder sollte das, was er tut, so lieben können. Ich mache es wirklich aus Überzeugung, auch wenn es ganz viel körperliche Arbeit bedeutet. Und dann, jetzt pass auf, dann pfeift mir mein Steuerberater zurück und sagt, nee, so darfst du nicht treiben. Weil so klingt's ja, als ob dir das Spaß macht. Ich bin echt da gesessen. Also ein normaler Mensch begreift es doch gar nicht.
Nee.
Ich sag, wie, ich darf nicht schreiben, dass es mir Spaß macht. Naja, weil darum geht's ja in der Liebhaberei. Wenn du zu wenig Umsatz machst und es macht dir Spaß, du musst ja nachweisen, dass du es aus Gewinnabsicht machst. Und dann bin ich echt da gehängt. Ich habe wirklich eine schwere, akute Depression gekriegt, weil ich habe das in mein Hirn nicht gekriegt.
Glaube ich dir?
Ich habe das in mein Hirn nicht reingekriegt. Also mir hat's batsch, das ganze Wasser in meinem äußeren Umfeld abgegraben. Und jetzt habe ich nur eine Sinnkrise gehabt, weil ich musste nachweisen, ich mache es aus Gewinnabsicht. Und dann kam ich echt in einen großen Weltschmerz, muss ich echt so sagen. Ja. Weil dann kam ich fast, wir brauchen gar nicht Marx und Engels, sondern wir brauchen nur dieses eine Wort Liebhaberei. Wenn jeder alles in seiner besten Absicht tun würde, nicht aus Gewinnabsicht, sondern aus
nach bestem Wissen und Gewissen
und Liebhaberei,
dann
sähe diese Welt völlig anders aus. Dann gäbe es keine Oligarchen, es gäbe auch keine Windradgewinner, es gäbe auch gar keine Politiker. Ja, die Welt sähe anders aus. Und dann hat es bei mir was gestartet. Also ich bin immer noch in dem Prozess, alles loszulassen. Wirklich alles loszulassen und wirklich immer wieder einen Prüfstein zu haben, zu sagen, Liebhaberei, tue ich es aus Liebhaberei, tue ich es ob. Tue ich es, weil ich es lieb habe. Und wirklich diesen Begriff, also eigentlich finde ich, der ist geschändet. Also Liebhaberei, dieses wunderbare Wort, überhaupt steuerrechtlich zu belegen, das tut mir, du merkst
ja,
also ich fange ja an zu hyperventilieren.
Ja, deswegen wollte ich immer ein bisschen stoppen.
Ja, ich bin jetzt dabei, jetzt wird es milder.
Ja.
Ich bin dabei, dieses Wort Liebhaberei wieder seinem rechtmäßigen
Besitzer, den Menschen zurückzugeben.
Und zu sagen, hey, wir müssen da genau drauf gucken. Liebhaberei, schaut, wie wunderbar das ist. Und ich habe mir dann, und jetzt bin ich eben aus dem Weg wieder raus, in meine Selbstermächtigung, wieder tätig, kräftig werden zu können. Aber ich habe wieder mal erfahren dürfen, wie es ist, in dieser Erstarrung zu sein.
Aber das Schöne ist doch, Patricia, wenn ich mal kurz unterbrechen darf. Das ja, Schöne ist ja, du hast ja schon vier hinter dir. Ja, und jetzt kommen ja wieder diese drei Sätze. Schlimmer kann es nicht kommen. Ich habe keine Lust mehr. Und und was war das Dritte? Ist auch egal.
Das Dritte ist dann, ich habe keine Lust mehr. Schlimmer kann es nicht kommen. Und es kommt immer noch was Besseres.
Es kommt immer noch was. Aber das lässt uns doch am Leben. Es lässt uns doch auch so krank, wie uns das auf der einen Seite macht.
Ja, genau.
Ja, aber das Leben ist ja immer Yin und Yang.
Ja.
Ne?
Und jetzt kommt genau das Ding. Ich glaube, das Wichtige war jetzt, weil also ich durfte die persönliche Krise, was heißt durfte, ich darf sie immer noch.
Ja.
Ich darf sie echt auskosten, bis in den letzten Zipfel und in den dunkelsten Zipfel dieser Höhle. Darf mal wieder ausprobieren, wie das ist. Ja, das ist das Leben. Und ich glaube, das Wichtigste daran ist, das zuzulassen und auch die Gefühle zuzulassen und sie nicht wegzulassen.
Und zu wissen, diese Skills, die, egal was wir in unserem Leben, in unserer Lesekiepe gesammelt haben, um Krisen bewältigen zu können, dass wir jetzt wissen, okay, ich nehme jetzt die Lesekiepe mal ab, stell die hin und sag, ich brauche jetzt das Hölzchen.
Lesekiepe muss übersetzen. Da hatte ich jetzt so als Süddeutsche hatte ich mal geschwind so. Also das ist ein großer Korb, unser Erntekorb.
Genau, bei uns heißt das Lesekiepe, der macht sich aus der Welt eine Lesekiepe. Ne? So, also einfach so unbeschwert immer alles rein, weißt du, und irgendwann sollte man den auch mal absetzen, ja weil sonst
nicht,
wird er ja...
Gar nicht unbeschwert, sondern beschwert, der wird immer
schwerer. Der wird immer schwerer und irgendwann, irgendwann entweder wird er zu schwer und du kriegst dann so ein, wie ich, so ein, ne, so. Aber jeder kann nur ein Kreuz geben, nehmen, ne. Hieß es ja schon bei Monty Pythons, ne. Wo möchten Sie hin? Zur Kreuzigung. Aber jeder bitte nur ein Kreuz, ja. Das sollte man sich auch merken. Das habe ich die Tage auch zu einer Freundin gesagt. Ich nehme gerne die Schuld auf mich, wenn ich Schuld habe. Ja, auch ein großer Begriff, Schuld, Schuld, nicht Schuld. Ja. Sage ich, aber jeder nimmt bitte nur sein Kreuz.
Und jetzt, sag einfach, ich übernehme die Verantwortung, da das ist wertfrei.
Mhm.
Ja, es gibt keine Schuld, es gibt aber ne. Verantwortung, die ich übernehme.
Genau.
Und zwar für alles.
Und jetzt kannst du mal deine Lesekiebe, deinen Shitkorb abnehmen und darfst jetzt mal gucken, was hat dir damals vielleicht jetzt geholfen, was ist ähnlich, ja? Ja? Und das ist ja auch ein reicher Schatz.
Ich habe auch sehr viel schwarzen Humor dabei noch und denke dann immer so, ja, das hast du jetzt davon, weil du immer deine schlauen Sprüche ja verbreitest, wie man das macht. Und jetzt darfst du mal wieder selber gucken, wie man...
Ja, das ist aber auch wieder Erdung.
Und manchmal bekommst du, das ist aber wirklich, das auch Hilfe anzunehmen.
Ja.
Weil, also tatsächlich, ich habe ganz viele Erntekörbe, das liebe ich auch. Also je älter ich
Frau werde, Null hat wieder viele.
Ja, ich habe viele. Weil ich bin ja auch schon ganz arg alt.
Nein, lasst euch das nicht einreden. Sie wird erst irgendwie, also sie ist, da steht noch keine 6 vorne, noch lange
ja,
nicht.
Aber das, ja,
nein, also erzähl, suggeriere bitte nicht meinen Zuhörern oder unseren Zuhörern und Zuschauern, dass du arg alt bist, ne? Also alt, da wäre ich, nee, also alt ist...
Aber keine 20, wollte ich damit sagen. Also ich habe viel gesammelt, weil ich hatte auch viele Krisen. Viele selbstfabrizierte Krisen.
Ja, ja.
Auch mit meinem Lebensstil und so. Und jetzt ist es aber so, dass ich immer wieder mal auch hackt der Deckel, weißt du, oft auf dem Erntekorb ist oft auch ein Deckel drauf. Und wenn dieser Deckel hakt, und ich glaube, jeder hat ja die Erfahrung und jeder kann da reingreifen, wenn der Deckel hakt, dann brauchst du jemanden, der dir hilft, den Deckel aufzukriegen, also therapeutische Hilfe.
Habt ihr
da
Deckel dran bei euch in Süddeutschland?
Nein, aber die Erntekörbe, die psychischen Erntekörbe.
Ah ja, okay. So meinst du das. Okay, ja, nee. Alles.
Das ist wie eine Werkzeugkiste, ja, die klemmt.
Ja, ja.
Und ich sitze da auch manchmal davor und denke, ey, ich weiß, da drin sind alle Werkzeuge, die ich brauchen könnte und damit würde ich das hinkriegen. Und ich kriege den verdammten Deckel nicht. Dann brauche ich jemanden, der mir hilft, den Deckel, der klemmt, aufzumachen und dann komme ich wieder ran mit den Ressourcen.
Und das nimmst du aber auch in Anspruch, habe ich verstanden. Ja, du hast ja Therapie begleitend jetzt auch in diesem Jahr etwas getan. Ja, ja. Das darf ja auch sein. Da muss man sich auch gar nicht schämen für. Weil ich finde immer Menschen, ich kenne sehr viele Menschen, die einfach sagen, ich gehe zu keinem Psychodoktor, ich gehe zu keinem Therapeuten. Sage ich dann, geh zu deinem besten Freund, den habe ich nicht. Ich sage, ja, geh zu irgendjemandem, wo du dich einfach nur für Schissen auskotzen kannst.
Ja, und das mache ich tatsächlich sogar lieber, muss ich jetzt sagen. Ich mache das in diesen Krisen jetzt viel, viel lieber in regelmäßiger Therapie. Weil ich weiß, das ist mein Raum genau für das.
Mhm.
Ich muss nicht wieder irgendein Freund wieder damit belasten. Ich habe da meinen Raum, wo ich das schon ritualisiert einmal in der Woche richtig sammeln kann, dann danach überlegen kann. Und das finde ich, was ist ein unglaublich großes Geschenk. Deshalb gehe ich auch ganz offensiv in meinem Freundeskreis und sonst auch damit umzusagen, ja, ich mache gerade wieder eine Therapie, um aus dieser Krise rauszukommen. Das hilft mir ungemein und ich empfehle das übrigens, wenn ich mit Krebspatienten arbeite, immer, weil du hast nach einer Krebsdiagnose spätestens dann hast du posttraumatische Belastungsstörung und meistens ist eine Depression schon vorher vorhanden und da musst du hingucken.
Mhm.
Es gibt dann einen Psycho-Onkologen, einen amerikanischen, das ist der Lawrence Lechen. Und der hat ganz schön gesagt, Krebspatienten haben ihre Lebensmelodie verloren.
Das ist auch schön.
Und das ist total schön. Das hat mir damals unglaublich geholfen, deine Lebensmelodie. Was ist denn deine Lebensmelodie? Und da hängt bei mir jetzt Urbewegung über diese Pferde, über dieses Tanzen. Was ist denn die Urbewegung von uns? Diese Spiraldynamik hängt bei mir inzwischen ganz eben auch zusammen mit dem Thema Klang, Melodie, Lebensmelodie. Was ist das? Urklang. Und wenn du jetzt dann Om aus Indien stehen hast, dann ist Om, gibt ja diese Theorie, der Urklang dieser Universums. Ja?
Ich hatte letztens,
das ist Frequenz.
Ja. Ich habe letztens auf dem Festival so ein wirklich ein tolles Interview, war auch in eins der letzten Sendungen drin, über Planeten, Planetenmusik, also die Stimmen Planeten, du hast auch deine...
Das ist die Venus.
Wunderschön, ja. Und die haben ihren eigenen Klang.
Ja.
Ja, und ihren eigenen Rhythmus. Ja. Und das war total spannend, total interessant. Mir ging es mal bei einem Gong so, da kam auf einmal irgendwann indianische Gesänge. Ich wusste nicht, was mit mir ist. Und die Therapeutin hat sie mir hinterher erzählt, erschrocken. Sie dachte, ich habe Atemnot, weil ich auf einmal anfing, ich wusste bis heute nicht warum, aber ich war so im Trance, ich hatte die Töne genau getroffen. Und als ich eine Atempause gemacht habe, spielte sie dann in meiner Atempause Cello und sang sehr hoch. Und so war das ein Wechselspiel. Es war für alle in dieser Therapie Wahnsinn. Ja, und da muss ich wahrscheinlich wirklich meins, habe mir dann letztes Jahr auch einen Gong gekauft. Und das ist halt einfach so, jeder sollte seins finden, seinen Urklang. Sicherlich wird es da wahrscheinlich Urklänge geben, die wir, sage ich jetzt mal, ritualmäßig früher schon hatten, die einfach irgendwo so für alle gleich sind. Und auf der anderen Seite, man knallt sich immer so durch mit heute mal die Musik, morgen mal mit der Musik. Ja. Ne? Aber ich glaube, man findet irgendwo auch seinen Klang. Und ich habe gerade mich vorgestern mit jemandem unterhalten, es gibt wohl eine Frequenzliste. Und er sagte, mit Trance kannst du Alzheimer aufhalten. War total spannend, mit dem treffe ich mich die Tage auch noch, so ein DJ, sowas suche ich ja, dass man, weil ich finde Frequenzen auch ganz, ganz interessant, ganz wichtig, ganz toll. Du musst bloß die richtige finden und da brauchst du halt jemanden, den du fragen kannst, der sich damit auskennt. Und ich krieg gerade aus der Regie, ich glaube 5 Minuten haben wir noch, haben wir 5 oder 4? Oder 3? Regie ist, ja, Patricia, ich glaube, ich hatte vorher 8 Minuten bekommen. Wir sind mit unseren 2 Stunden durch. Also ich habe das Gefühl, wir sollten vielleicht irgendwann nochmal. Ja, es ist, ich habe noch nicht mal mein Buch genommen. Es ist ja noch so viel. Ja, und ich fand es sehr, sehr inspirativ, sehr ehrlich, sehr spannend und sehr tiefgreifend. Ich weiß, du wolltest gerne alles abarbeiten, aber das hatte ich einmal. Doch, das war mein Gefühl.
Ah, okay.
Und ich hatte das schon einmal in einer Sendung, da fing der auch an rumzuhampeln. Ich denke mir, bleib ruhig, war Gott sei Dank, Radio konnte ich so machen. Und dann war die erste Stunde vorbei. Ich sage, was wirst du denn so unruhig? Ja, wir schaffen unsere Themen nicht. Ich sage, ja, das habe ich doch schon mitbekommen. Ich sage, ich bin ja auch der Hektiker vom Herrn, sage ich. Aber ich bin ganz ruhig geblieben. Was hältst du von der zweiten Sendung? Wenn das geht, sage ich, klar geht das. Ich sage, warum soll es denn nicht gehen? Sage ich, wenn es ein wichtiges Thema ist oder wenn es wichtig ist, sage, dann sollen wir es doch nicht schnell abhaken. Das machen die beim kommerziellen Fernseher oder beim welchem Fernseher auch immer.
Ja, sag ich, Wahnsinnsformat. 2 Stunden. Interview, wann gibt's, wo gibt's das schon?
Ich ja, und du nicht. Kannst, ja.
In der ganzen Radiolandschaft kenne ich es nicht.
Ja, und für mir ist das wichtig. Mir ist das wichtig und ich lasse auch mal gerne was weg und sage dann, das kann man vielleicht nochmal nachholen. Aber ich finde schon wichtig, wenn man in einem Thema drin ist, ja, dass man da auch wirklich in die Tiefe geht. Und ich bin ja dann auch so ein Mensch, ich bin ja nur das Sprachrohr von den Menschen dort draußen. Und durch meine Erfahrungen, die ich auf der Seite habe und auf der Seite, gucke ich schon oder spüre ich schon so, das will ich jetzt wissen. Ja, jetzt, da will ich jetzt noch ein bisschen in der Tiefe und da ist mir heute auch aufgefallen. Und dann kommt man zu dem springenden Punkt, wenn der Samen platzt und springt, dieses Springkraut. Du hast das letzte Wort meine Protagonisten haben immer das letzte Wort. Was möchtest du den Menschen draußen noch sagen? Die ist ruhig, das ist schön.
Ja, das ist, glaube ich, das Besonderste, was ich bieten kann, mal still zu sein.
Das darf auch sein.
Ja, und das tatsächlich in die Stille zu finden. Also ich habe mir gerade parallel überlegt, boah, was mache ich denn jetzt nach diesen 2 Stunden? Und ich glaube, ich werde ganz alleine an den Strand gehen, an den wilden Playa del Inglés, um in die Stille zu gehen, um wirklich in meinen akuten Krisen echt noch mal ein bisschen auf die Knie zu gehen, ein bisschen in Demut. Und vielleicht ist das die wichtigste Botschaft, weil wenn man mal wirklich sich der Demut hingibt, da steckt es ja schon drin, daraus wird Mut.
Mhm. Vielen lieben Dank, Patricia. Ja, ihr Lieben, jetzt zum Ausklang spielen wir Take Me Home Tonight. Und ja, der Tag ist zwar noch nicht zur Nacht geworden, aber ich glaube, die Patricia wird da heute lange bei sich sein. Und in diesem Sinne, Dankeschön